Moin zu Lebensacker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp und heute wieder in der Runde dabei Torben. Erstmal Torben, herzlichen Dank, dass du wieder Zeit hast. Wir freuen uns natürlich auf deinen Talk. Und damit wir ein bisschen, oder damit ihr wisst, was wir alles machen, wir machen ganz kurz nochmal einen Mini-Rückblick auch mit dem Torben, sozusagen letzte Saison und dann natürlich die Themen rund um den Trainer. Super spannend. Und alle aktuellen Geschehnisse, DFB-Pokal-Auslosung. Guck mal, ich kann schon mal nicht mehr reden hier, weil der Skup, der hat mir schon Nachrichten geschrieben, Bielefeld, ja, der Mythos ist zurück. Also wird super spannend. Torben, wir freuen uns auf dich und ich gebe mal direkt an den Torben weiter, oder?
Ja, ja, schön, dass ich wieder bei euch sein darf und dass wir uns wieder so ein bisschen Zeit nehmen. Freut mich auch sehr, dass wir jetzt in der Phase reden können, wo echt einiges passiert ist. Also ich glaube, spannend ist es gerade, auch wenn es vielleicht so ein bisschen ungewiss ist. Du hast ja gerade nach dem Rückblick gefragt. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, war in der Winterpause. Und da war ich mir relativ sicher, weiß ich noch, ich habe mir die Folge nochmal angeguckt im Nachhinein, dass Werder nicht einbrechen wird und dass die Rückrunde ähnlich gut wird wie die Hinrunde. Wenn man jetzt die ersten 7, 8 Spiele dann gesehen hat, konnte man meinen, dass ich der Allerblindeste bin, den es ja überhaupt gibt, weil da waren die Spiele ja wirklich sehr, sehr negativ und auch vom Ergebnis einfach nicht gut her. Aber hinten raus haben wir uns ja dann doch nochmal gefangen. Ich glaube, im Kern ist es so, dass wir mit der Saison zufrieden sein können. Wenngleich es natürlich unfassbar wehtut, dass man jetzt zum zweiten Mal in Folge wieder so knapp gescheitert ist. Und ich glaube, es wäre drin gewesen, weil meiner Meinung nach waren Teams wie Mainz 05 nicht wirklich so viel besser. Selbst Freiburg hat eine Phase gehabt, wo sie nicht viele Punkte geholt haben. Und auch Borussia Dortmund war ja 3/4 der Saison mit uns auf Augenhöhe. Also ich glaube, wenn man sich diese Phase nicht geleistet hätte zu Beginn der Rückrunde, dann hätten wir wirklich um Platz 5, 6 mitspielen können und das auch erreichen können. Bin ich traurig, dass es nicht so gekommen ist? Nein, auch nicht, weil ich glaube, der Platz, den wir dann geholt haben, die Punktzahl, die wir geholt haben und auch der Saisonverlauf war einfach positiv. Wir waren wieder überhaupt nicht in Abstiegsnöten, haben einige gute Spiele gesehen, auch hinten raus nochmal einen tollen Lauf gehabt. Das Einzige, was mich richtig nervt, ist einfach, dass wir im DFB-Pokal so mit Ansage rausgeflogen sind. Ich glaube, wir haben auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen, vor dem Pokalspiel. Es müsste Ende Februar gewesen sein. Da habe ich auch noch gesagt, ich gucke es mir gar nicht an, weil ich weiß, was kommt. Das war diese Phase, wo wir kein Bein auf den Boden bekommen haben. Und kann man die Brücke natürlich auch schlagen zum ersten Pflichtspiel in der neuen Runde. Ich bin da überhaupt nicht optimistisch, sondern relativ pessimistisch, weil wir jedes Jahr das Gleiche sehen. Es ist ganz selten, dass wir mal einen souveränen Auftritt in der ersten Runde haben und das meistens gegen Drittligisten oder Regionalligisten. Ja, und wenn jetzt ein Zweitligist kommt, der schon 2, 3 Spiele in Beinen hat, mit Bielefeld und Dresden sind so, glaube ich, die 2 unangenehmsten Gegner, die man haben kann. Bin ich nicht wirklich optimistisch. Klar, du bist da Favorit, du musst weiterkommen als Bundesligist, aber haben wir alles schon gesehen und ich kenne ja meinen Verein, von daher plane ich da aber nicht mit zu viel Euphorie ein und gehe eher von einem schwierigen Saisonstart aus. Genau. Aber da bin ich jetzt auch schon ein bisschen gesprungen in die Zukunft.
Genau, lass gerne noch mal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben und auch dann zum Beispiel neben den Themen mit. Ja, ich würde gerne noch mal so deine Meinung zu den Transfersachen der Vergangenheit auch noch mal wissen, weil wir das dann ganz gut kombinieren können, auch jetzt für die zukünftigen Gespräche. Irgendwann nehmen wir den Scoop auch noch mal dazu, aber der hat ja auch genug Geduld. Das Thema damals um Burke herum, ist dann wie ein Komet aus der Asche gestiegen, hat natürlich dann einen fetten Vertrag bekommen mit einer langen Laufzeit. Zeitgleich hat man Jung nicht verlängert als Beispiel, der jetzt in Freiburg für ein Jahr unterschrieben hat. Veljkovic, der in Belgrad jetzt ist, meine ich, ne? War das und so weiter und so fort. Also vielleicht gerne auch da mal so ein Transferstatement zu diesen Themen. Würde mich auch noch interessieren.
Ja, ich glaube, im Kern kann man jetzt sagen, ist alles so, wie es gekommen ist, auch in Ordnung. Ich bin jetzt über keinen Abgang so richtig traurig. Jung, klar hätte man vielleicht noch mal ein Jahr behalten können, aber man wollte eben ein bisschen in der Innenverteidigung ausdünnen, um dann auch den Spielern, die nachrücken, Platz zu geben. Finde ich auch an sich gut. Veljkovic haben wir auch jahrelang drüber gesprochen, dass die Geschichte an sich auserzählt ist. Hatte keine Steigerung mehr, weder im Marktwert noch in der Leistung. Ich war jetzt in den letzten Jahren auch kein Riesenfan von ihm, auch wenn er immer einen soliden Job gemacht hat und ein solider Bundesligaspieler ist oder war. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es auch die richtige Entscheidung gewesen, dass man da getrennte Wege geht für beide. Oliver Burke bin ich zwiegespalten. Ich muss sagen, er hat mir in der Rückrunde sehr gut gefallen und ich fand seinen Einsatz top. Und so einzelne Spiele wie in Stuttgart oder gegen die Eintracht, da hat er richtig gut performt. Und da hätte ich ihn natürlich gern behalten. Ich hätte es auch fair von ihm gefunden, wenn er nochmal verlängert hätte, weil der Verein hat auch zu ihm gestanden in Phasen, wo es überhaupt nicht lief. Und nichtsdestotrotz kann ich ihn aber auch verstehen. Er hat einen riesen Vertrag bekommen bei Union. Dahinter frage ich einfach die sportliche Leitung bei Union Berlin, wie man dem Mann das Gehalt über die Distanz an Laufzeit geben kann. Weil ich glaube, wenn man ehrlich ist, er hatte in 3 Jahren 6, 7 gute Spiele. Und das hätte ich nie bezahlt, das, was Union da auf den Tisch legt. Und ich bin glücklich, dass wir das nicht gemacht haben. Weil er wäre, glaube ich, sogar fast Topverdiener hier. Aber ja, es ist so, wie es ist. Wäre schön gewesen, wenn er geblieben wäre. Ich hätte es auch fair gefunden, wenn er das gemacht hätte. Aber er ist halt dann doch Profi und schaut dann logischerweise auch nach dem Geld. Und ich kann das so verstehen. Ansonsten ist ja noch nicht wirklich viel passiert. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht schon der ein oder andere Abgang feststeht, damit man handlungsfähiger ist. Aber ja, wie anfangs gesagt, ich bin eigentlich bisher einverstanden mit den Abgängen. Zugänge ist ein anderes Thema.
Da kann man ja noch nicht viel zu sagen. Zu Zugängen haben wir ja noch nichts. Deshalb.
Richtig.
So, das ist halt der Fall, wo ich sage: So, der neue Trainer ist da mit Horst Steffen. Ist er im Urlaub eine Woche? Jetzt muss er aber mal so langsam angreifen, meine persönliche Meinung. Da muss jetzt mal so langsam was kommen, meine persönliche Meinung. Und welche Bereiche würdest du denn als ganz, ganz hoch ansehen, wo wir was tun müssen? Mittelfeld, Abwehr, Sturm, was meinst du denn, wo wir definitiv als allererstes den Fokus drauflegen müsst? Oder sagst du, alle drei Mannschaftsteile gleichwertig?
Ich finde es schwer zu sagen, weil es kommt auch darauf an, was für Abgänge wird es noch geben. Man kann sich jetzt hinstellen und sagen, klar, es wäre wichtig, dass wir jetzt noch einen Außenverteidiger dazu bekommen, gerade wenn man in Viererkette agieren will. Das wird umso wichtiger, wenn Felix Agu den Verein vielleicht verlassen sollte. Gleiches gilt aber für das offensive Mittelfeld, wenn Romano Schmid geht. Dann haben wir überhaupt keinen Spieler, der die Position ausfüllen kann. Ich finde, es steht und fällt alles damit, wie wir überhaupt spielen wollen, was Horst Steffen für eine Idee hat. Und danach richtet sich auch so der Bedarf. Und solange das noch nicht ganz klar ist, kann ich auch verstehen, dass man noch ein bisschen zaghaft agiert. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich hoffe nicht, dass man sich wieder zu viele potenzielle Neuzugänge durch die Lappen gehen lässt, weil man zu lange wartet. Und wir brauchen einen Stürmer, meiner Ansicht nach, weil Oliver Burke ist weg, André Silva ist weg, Ginmar muss man mal abwarten. Der hat ja schon geäußert, dass unter Ole Werner sieht er keine Chance. Ich glaube, da war sogar ein Beitrag in der Deichstube. Marvin Ducksch muss man mal abwarten. Ja, und dann ist nicht viel. Ne? Keke Topp muss den nächsten Schritt gehen, aber muss man auch erst mal abwarten, wie das läuft. Marco Grüll ist, finde ich, eher ein Flügelspieler. Insofern würde es passen, wenn man vielleicht das System auch ein bisschen abändert. Ja, also ich bin der Meinung, Stürmer ist so für mich das, wenn alle jetzt bleiben, was am wichtigsten ist. Aber das kann sich ganz schnell ändern, wenn beispielsweise ein Stay, ein Romano Schmid oder ein Felix Agu wechseln. Und das sind so für mich die drei neben Marvin Ducksch, die am ehesten zum Verkauf stehen, wenn man Geld einnehmen möchte.
Du erwähnst gerade den Namen. Du weißt seit längerem, dass Marvin Ducksch mein spezieller Freund ist. Horst Steffen steht für sehr gute Laufleistung, wo Werder in den letzten Jahren nicht gerade oben die Tabelle angeführt hat. Das Thema hatte der Sepp und ich hatten das ja schon bei uns im Podcast. Aber Torben, da möchte ich nochmal explizit deine Meinung zu wissen. Wie ist das, wenn wir echt so einen laufintensiven Sport bald betreiben werden bei Werder Bremen? Meinst du, dass Marvin Ducksch noch der richtige Mann dafür für uns ist?
Ich finde, man muss immer mehr verschiedene Seiten betrachten. Also zum einen finde ich, geht das immer in der Konstellation oder in der Diskussion unter, dass es wird nur über Schwarz oder Weiß diskutiert. Da gibt es das Lager, die sagen, Ducksch weg, am besten gestern als morgen. Da gibt es das Lager, die sagen, naja, aber guck mal, der hat 90 Tore oder Scorerpunkte geliefert in 3 Jahren. Der hat uns zum Aufstieg geführt, in der Liga gehalten. Ich finde, beides ist richtig. Also man kann darüber diskutieren, ob er noch den Wert hat und auch in der Zukunft noch den Wert haben wird, in einem Spiel, was deutlich athletischer werden soll, was deutlich laufintensiver werden soll. Plus, man darf auch nicht vergessen, dass er einfach einen großen Wert für uns hat. In den letzten 3 Jahren, glaube ich, zweimal Topscorer oder sogar dreimal Topscorer bei uns war. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden und ich will ihn auch nicht schmälern, seine Leistung. Ich sage aber ganz klar, seit einem halben Jahr, ja, stört mich bei Marvin Ducksch mehr, als mich dass er freut, wenn ich ihn sehe. Und da sind vor allem Dinge dabei, wie er schießt ein Tor und das Erste, was er im Kopf hat, ist sich zur Ostkurve drehen und irgendwie einen Finger auf den Mund legen. Ich weiß, da war noch ein Tor gegen Leipzig, glaube ich, was nicht gezählt hat, wo ich mich massiv über diesen Jubel geärgert habe, weil es einfach kindisch, nervig und unnötig ist. Also ich glaube, klar, du wirst auch mal, kriegst auch mal böse Worte, du kriegst auch vielleicht mal ein paar Pfiffe, aber in Bremen ist immer noch ein Zuschauer, Schnitt, der einfach die Leute supportet, der einfach zu den Spielern steht. Und da gibt es Standorte in Deutschland, die sind deutlich, deutlich schlimmer. Und ich glaube, das kann man auch mal wertschätzen und auch nicht immer jeden einzelnen Unkenruf dann persönlich nehmen. Und das gefällt mir bei Marvin Ducksch überhaupt nicht. Ein zweiter Kandidat ist Leo Bittencourt, dem das auch, wo man das auch oft sieht. Kann ich nichts mit anfangen. Und ich glaube auch, dass das so jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, sich da nochmal zu verändern für beide Seiten. Aber mir fehlt der Glaube, wenn er jetzt noch nicht gewechselt ist, dass er groß die Angebote hat, die für ihn interessant sind. Und das ist, glaube ich, so die größte Sorge, die ich habe, dass es keinen Verein gibt, der ihn aufnehmen möchte und das Gehalt zahlt und dass er dann hier bleibt, beziehungsweise dass so eine richtige zähe Nummer wird und wir dadurch vielleicht sagen, naja, solange er noch da ist, werden wir jetzt Spieler XY nicht holen. Da hätte ich Probleme mit und das würde mich auch stören.
Aber ich möchte mal ein bisschen beharrlich bleiben, sorry, aber dafür sind wir ja da und dafür laden wir dich ja ein wegen deiner Expertise. Ich finde, meine persönliche Meinung, wenn Horst Steffen so ein laufintensives Spiel vorgeben wird, Marvin Ducksch ist nicht der Mann, der presst, der immer auf die Abwehrspieler drauf geht. Und Marvin Ducksch ist aber auch nicht der Mann, der mit totalem Tempo den Ball nach vorne treibt. Und deshalb ist für mich da schon die Sache, wenn ich dieses System halt durchbringe, wofür Horst Steffen steht, weil ich denke mal, er wird seine Denkweise nicht ändern, weil er nach Werder Bremen kommt. Und deshalb muss ich jetzt nochmal explizit dich fragen, Torben, nochmal ganz dringend, ist er wirklich für dieses laufintensive Spiel, jetzt ich polarisiere wieder, ist er für mich der falsche Mann? Da können wir ihn nicht für gebrauchen, weil da seine Attribute, die ihn stark machen, passt nicht in das System. Korrigiere mich, wenn du es anders meinst.
Ich stimme dir zu unter dem Aspekt, wenn er so spielt, wie er aktuell spielt. Aber das wissen wir ja auch nicht. Also vielleicht ist es ja auch eine Devise gewesen von Ole Werner. Vielleicht war es ja auch gewünscht, dass er eben diese Wege nicht geht, dass er eben nicht dieses intensive Anlauf macht. Also ich prinzipiell glaube ich, jeder, der Bundesliga spielt, sollte das Vermögen haben, auch im Spiel gegen den Ball intensive Läufe zu machen und dort auch für Druck zu sorgen. Also ich glaube schon, dass es auch an Marvin Ducksch liegt, ob er das kann oder nicht. Aber ich habe auch schon stark meine Zweifel. Also ich bin der Meinung, ein anderer Spielertyp, ein jüngerer mit ein bisschen anderen Fähigkeiten, würde der Sache gut tun. Aber ich würde es nicht komplett ausschließen, vor allem weil ja Horst Steffen auch als Bessermacher gilt. Und vielleicht kann er ja dann auch einen Marvin Ducksch besser machen. Aber das wird an Marvin Ducksch selbst liegen und ich glaube nicht an einem Trainer.
Okay, Sepp, jetzt bin ich mit der Antwort vom Torben zufrieden, jetzt darfst du wieder.
Jetzt muss ich ja euch wieder einfangen, weil wir wollten ja noch ein bisschen eigentlich über das andere Thema sprechen. Ihr seid ja schon wieder sehr in den aktuellen Themen drin. Kurzer Zwischenspoiler für euch alle. Es sieht wirklich mau aus, was Marvin Ducksch angeht. Man hört ja sehr wenig. Und ich bezweifle das auch. Ich habe dann nachher noch eine schöne Torben-Frage allgemein zu dem Thema. Torben, ich will aber nochmal mit dir darüber, oder wir wollen deine Meinung nochmal hören über dieses extrem spannende Thema. Vertragsverlängerung war ein großes Thema im Januar. Ich glaube, Skup, wir waren damals ja zufrieden. Das war auch dann, nachdem Ole Werner so schlecht performt hat mit der Mannschaft, das gesagt wurde, erstmal nach hinten verschieben. Und dann hörte man immer so ein bisschen raus, ja, es gibt noch so ein paar Themen und ja, und dann war er noch bei so einem Freundschaftsspiel, da gab es ja nochmal bei der Deichstube ein Interview. Man hatte schon immer mehr das Gefühl, naja, also ein paar Sachen müssen die da noch anscheinend besprechen. Das war jetzt nicht so sicher. Und wenn man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, ob du das geguckt hast, Clemens Fritz, das Interview, eine Stunde 20 ungefähr ja auch. Kannst du den Verein verstehen, dass jetzt, sagen wir mal, auch sehr auf der Bremse war, was die Umstrukturierung angeht? Weil vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, der Verein hat jetzt schon gesagt, wir bauen ein neues NLZ, wir wollen jetzt mehr in der Jugend was machen, weil da halt Mehrwerte geschaffen werden, weil 20-Jährige halt gern für 20 Millionen gekauft werden. Und wir müssen die irgendwie weiter integrieren. Skup, wir hatten das ja auch schon mal darüber diskutiert. Letztes Jahr auch. Der hat dann die Bank einfach leer gelassen und hat keinen U19-Spieler mitgenommen, keinen U23-Spieler. Jetzt kann man sagen, ja, die hat nicht die Klasse, aber es geht ja auch ein bisschen um Symbolpolitik im Verein. Ich meine, du sagst jetzt, um das abzuschließen, Gyönmayr nochmal zitiert. Und das sehen ja auch andere, dass man bei unter Ole Werner irgendwie als 19-Jähriger einfach gar keine Chance hat. Ja? Wenn du nicht mal mit auf die Bank darfst, dann weiß der auch, du bist so weit weg von der Welt. Auch wenn du der beste Spieler bist, ne, im Kader, dass der nicht mal mit, dass er nicht mal auffüllt sozusagen und dass er doch schon ein größerer Gegenpol im Verein ist, der sagt, okay, wir können es ja nicht beeinflussen, wir haben jetzt Glück, wir haben jetzt diese U19 mit einem ganz guten Kader, aber das hast du nicht jedes Jahr, nicht jeder Jahrgang ist gut, aber wir wollen zumindest es immer wieder probieren, die Leute zu integrieren und falls sie dann wirklich, ich sag jetzt mal, gut sind, dass man sie halt auch mal wieder verkaufen kann für 5, 6 Millionen schnell, weil die halt 10 Bundesligaspiele mal gemacht haben. Also gern mal diese Geschichte und dann auch dann diesen schlussendlichen Move, Ole Werner weg, Horst Steffen her. Oder hatte ich das jetzt total überrascht, dass der nicht verlängert hat?
Zum Ende hin nicht, muss ich ehrlich sagen. Also es gab einen Zeitpunkt, wo ich der Meinung war, dass das reine Formsache ist und dass man da schon zusammenfinden wird. Ich glaube, es war ja auch so in der Kommunikation, dass es relativ weit schon sei und eine Formsache wäre. Mit zunehmender Dauer in der Saison habe ich irgendwie ein komisches Gefühl bekommen, dass da irgendwas ist, irgendein Dissens zwischen Verein, Trainer, sportliche Leitung und Trainer, vielleicht auch Mannschaft und Trainer. Das kann ich gar nicht unbedingt mit Argumenten füttern, sondern das ist so eine Gefühlssache gewesen. Ich fand, das Verhalten von Ole Werner hat sich immer mal so ein bisschen geändert. Er war in manchen Aussagen deutlich kritischer, nicht unbedingt so diplomatisch, wie er sonst war. Das fing an mit so Sachen wie, wir bezahlen wie ein Absteiger. Wir haben jetzt drei, viermal haben wir tolle Saisons gespielt und nach wie vor keine Verbesserung. Das wirkte auf mich, und da bin ich ganz weit weg und habe gar keine Information, ob das so sein könnte, aber es wirkte auf mich so in den letzten Wochen, als hätte Werner schon frühzeitig damit abgeschlossen und würde es vielleicht sogar so ein bisschen provozieren, dass man da einen Cut macht. Ich finde nämlich, dass er mit seinen Aussagen dazu beigetragen hat, dass man gar nicht mehr in diese Situation gehen konnte, im Sommer weiterzumachen. Also ob man das macht oder nicht mit nur einem Jahr Vertrag, ist ja eine andere Sache. Aber auf mich wirkte es so, dass man da schon abgeschlossen hat, dass da auch kein Weg mehr zurück war. Und ja, auch die Wechsel in dem letzten Spiel in Heidenheim, ich glaube, da wurde ein Keke Top in der 87. Minute eingewechselt oder lass es die 80. sein. Man hat 0,0 Fingerspitzengefühl empfunden, wahrgenommen für so, wie du sagst, Talente mal ranführen, auch mal wen noch auf die Bank nehmen, außer wenn jetzt 7 Leute ausfallen. Ja, und das ist ja nicht nur bei Julian Malatini oder bei Skelly Alvaro gewesen, sondern auch bei Keke Top, bei den relativ anderen jungen Spielern, bei Justin Ginmar zum Ende hin. Auf mich wirkte das, wie gesagt, so, als hätte Werner da seine Idee, die wolle er umsetzen, die war auch nicht unerfolgreich, aber er wollte da 0,0 abweichen. Und im Zweifel hätte er lieber einen 10., 29-Jährigen dazugeholt, der schon 8 Jahre Bundesliga spielt, als vielleicht mal einen 21-Jährigen. Das kann sein, dass ich mich da täusche, aber das ist so meine Wahrnehmung. Und ich glaube, in Summe war das so, dass die Interessen von Trainer und Verein zu weit auseinander gingen. Verein will unbedingt auf Jugend setzen, Verein will Spieler, du hast gesagt, dass man so einen guten U19-Jahrgang hat, aber das liegt ja auch daran, dass man die Spieler sich geholt hat. Koulibaly, Čović, die kamen ja alle für auch ordentliches Geld für Jugendniveau vor der Saison. Und die will man jetzt dann zu den Profis bringen. Und ich glaube, dass man selbst auch Ole Werner das nicht mehr zugetraut hat. Und das spricht für mich auch einiges dafür. Mio Backhaus erst nachher verlängert, wo man auch der Meinung sein könnte, okay, hat das jetzt vielleicht unmittelbar mit der Trainerentscheidung zu tun? Mutmaßung, weiß ich nicht. Aber auf mich wirkt das so, als sei für alle Beteiligten, Verein und Trainer, das unausweichlich gewesen. Und das habe ich ehrlich gesagt auch lange nicht kommen sehen.
Aber du hast es gerade richtigerweise angesprochen. Also für mich war es schon ein ganz, ganz klares Zeichen, dass ein Mio Backhaus langfristig, wir betonen nochmal, langfristig verlängert, als Ole Werner weg ist. Ne? Vorher, wie gesagt, hat man da gar nicht das Gefühl gehabt, dass er das überhaupt will. Und jetzt ist Ole Werner auf einmal weg und dann verlängert er nicht 1 Jahr, sondern 2 Jahre, sondern einen richtig langfristigen Vertrag. Und das war meiner Meinung nach ein richtiges Zeichen. So sehe ich das auf jeden Fall.
Ja, vielleicht genau, ist eine Sache, die so ein bisschen ja unterm Radar war, weil du es auch angesprochen hast, wir haben die verpflichtet, einige Spieler für viel Geld im Jugendbereich. Und ich glaube, auch das ist eigentlich vielleicht diese wirkliche Aufgabe vom Jans gewesen, der damit damals vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren oder noch länger mit viel Bohai gekommen ist, als sozusagen auch mit Kaderplaner. Aber der war ja auch wirklich, wie gesagt, eher auch bei Salzburg für diese etwas jüngeren Spieler zuständig. Ja. Ich glaube, auch der Haaland war ja irgendwie schon mit 17, 18 da, wenn nicht sogar noch früher. Und das passt ja eigentlich dazu, dass man halt genau diesen Weg halt geht, wie du es gesagt hast. Ne? Wenn ich natürlich in der Ablösesumme auch dann einiges vielleicht bezahle für einen 17-Jährigen, da muss ich natürlich auch gucken, wenn der jetzt nicht sozusagen von um die Ecke einfach so kommt mit seiner Sporttasche und mit der Bahn, dass man das auch wieder zumindest teilweise durch irgendeinen Verkauf refinanziert, das Ganze, ja. Das scheint ja schon der Weg zu sein. Und so wie sich das abzeichnet, ich meine, Gespräche sind ja da mit RB Leipzig. Haben wir eine schöne Frage auch noch daran. Ne? Die Ablösesumme ist ja weiter gestiegen von Werner. Die war irgendwie so bei 5, 6 Millionen. Jetzt reden wir ja von 7 bis 9. Man will da relativ hart bleiben und schon so, ich sage jetzt mal, irgendwas, was man so gelesen hat, 3 bis 5 oder so, hätte man schon gerne von Leipzig. daher eine schöne Doppelfrage. Einmal passt Ole Werner vielleicht nicht sogar richtig gut nach Leipzig, weil er da mehr oder weniger fertige Spieler, oder, das hat er ja auch mal erwähnt, wir müssen dann für junge Spieler hohe Beträge, zweistellige Beträge ausgeben. Das macht ja Leipzig gerne, auch mal 20-Jährige für 20 Millionen zu kaufen. Und wie siehst du das? Muss Werder hart bleiben und im Notfall auch sagen, naja gut, aber wir geben den jetzt nicht für 1 Million ab, weil auch im Herbst kann sich ja noch einiges tun auf dem Transfermarkt bei den Trainern nach 5, 6 Spieltagen oder in der Winterpause. Vielleicht dazu nochmal eine Einschätzung.
Also ich halte Ole Werner für einen guten Trainer, der auch seinen Weg in der Bundesliga weiterhin gehen wird und kann. Ich gehe davon aus, dass das mit Leipzig klappen wird, weil Leipzig kann sich das eigentlich fast gar nicht erlauben, jetzt eine blutige Nase sich abzuholen. Guck auf die Uhr, es ist der 16. Juni, also die brauchen jetzt unbedingt einen fixen Trainer, weil auch alle Transfers dann stocken, wenn du nicht Klarheit hast, wer da überhaupt der Coach sein wird. Ich finde, für ihn ist es eine spannende Phase für Werner, weil wenn das jetzt klappt mit Leipzig, kann er ganz, ganz schnell in eine ganz neue Riege an Trainern in der Bundesliga aufsteigen, wo er jetzt vielleicht so unterm Radar ist und ja, er macht einen guten Job, aber wenn er bei Leipzig jetzt nächstes Jahr in die Champions League wiederkommt, vielleicht auch wieder im Pokal weiterkommt, dann ist er ganz schnell einer der Top 3, 4 Trainer in der Bundesliga. Und deswegen wird das für ihn sehr spannend und interessant sein. Und sind wir mal ehrlich, wenn Šeško geht, wenn vielleicht ein Simmons geht oder wer auch immer, dann haben die ganz schnell auch wieder 100 Millionen an Ablösevolumen was ausgeben können. Und dann musst du ja schon ziemlich blind sein, da nicht Spieler zu holen, die auch ein bisschen kicken können. Und dass Werner prinzipiell auch mit einem ordentlichen Kader auch was anfangen kann, das hat man ja auch gesehen. Von daher denke ich, wenn das klappt und Leipzig da dann dementsprechend das auch sinnvoll investiert, das Geld, dann wird der da eine gute Arbeit leisten können. Ich würde ihn aber auf gar keinen Fall zu jeglichen Konditionen abgeben. Sehe ich überhaupt keinen Grund. Warum sollte man das machen? Man ist auf 1 Million oder 2 Millionen nicht angewiesen. Und sich dafür dann hinzustellen und von Leipzig, die ja sowieso Kohle haben wie sonst was, die Hosen ausziehen zu lassen, würde ich auch nicht machen, sondern ich würde auch hart bleiben. Und zwar, also ich denke mal, Werder wird bei 2,8 bis so ab 2,8 bis 3,5 sowas, da wird man sich einigen, da werden sie auch dann einschlagen, weil es dann doch eine gute Geldeinnahme ist, plus die Gehälter, die man einspart. Aber ich würde auf gar keinen Fall jetzt bei 1 Million, 1,5 oder so sagen, das machen wir. Weil du es auch gar nicht, das hat keine Notwendigkeit. Also am 4., 5. Spieltag fliegt vielleicht Seoane oder keine Ahnung, es gibt immer mal einen Verein, der andere Ambitionen hat. Wer weiß, wie das bei Ten Hag und Leverkusen klappt. Dann hast du auf einmal ganz schnell wieder eine Situation, dass du einen Trainer brauchst. Und Ole Werner wird einer der Top 2, 3 Trainer sein die in der Bundesliga, die gefragt sind, wenn jetzt nur eine Stelle frei wird. Deswegen, ich sehe da keine Notwendigkeit und wenn Leipzig nicht zahlt, dann haben sie Pech gehabt und dann hat auch Ole Werner Pech gehabt.
Ich mache mal kurz eine Spekulation auf. Welchen Werder-Spieler nimmt Ole Werner mit nach Leipzig?
Ich glaube keinen.
Nein? Okay.
Nee, sehe ich keinen, der interessant ist. Romano Schmid hat nicht das Niveau von einem offensiven Mittelfeldspieler. Da läuft ja mit Baumgartner, mit Simmons, mit, weiß ich gar nicht, wer da noch, Nusa. Es sind ja so viele interessante offensive Spieler. Da wird das schwer haben. Marco Friedl vielleicht. Aber
ja, im Hinterkopf. Genau den hatte ich im Hinterkopf.
Ich glaube, Marco Friedl hängt mehr an Werder als an Ole Werner. Und im Zweifel holt Leipzig da wahrscheinlich eher irgendeinen 19-jährigen Franzosen für teures Geld. Und ich glaube keinen, ehrlich gesagt.
Es gibt nochmal deine Meinung zu dem Thema, soll Werder hart bleiben oder sollen wir den für auch für 1 Million abgeben, damit wir uns die X, also 1,2 Millionen oder so Gehalt sparen. Also mit ihm und seiner Truppe.
Wir müssen natürlich auch noch, die werden jetzt nicht das Heidengeld verdienen, aber wir müssen natürlich auch noch die drei Co-Trainer im Hinterkopf behalten, ne? Die bezahlen wir auch weiter ein Jahr, ne? Okay, die verdienen jetzt nicht diese Wahnsinnskohle, aber Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön im Ruhrpott sagt. Auf jeden Fall. Und deshalb, wie der Torben es gerade gesagt hat, da kann ich nur an seinen Lippen kleben, für 1 oder 1,5 Millionen auf keinen Fall. 2,8, 3 ist schon Minimum. Man darf da nicht einknicken. Man muss da hart bleiben, definitiv. Weil Leipzig ist auch so ein Verein, der keine Geldprobleme hat, sage ich jetzt mal so. Warum sollte man bei dem Verein einknicken? Bin da komplett Torben seiner Meinung. Unter 2,8 auf keinen Fall abgeben.
Zudem haben die ja auch damals 20 Millionen, glaube ich, für Nagelsmann oder so bekommen. Ich weiß nicht mehr genau. Bei Bayern, also genau. Denke ich mal, kann man das abschließen. Gerne nochmal eure Kommentare dazu, zu den ganzen Themen, weil das ist, glaube ich, sehr spannend. Auch natürlich zu anderen, allen anderen auch. Denkt bitte daran, noch ein Like da zu lassen. Das hilft immer dem YouTube-Algorithmus, auch wenn man es nicht glaubt. Aber das ist immer gut, wenn ihr ein paar Daumen hoch reingibt und Kommentare sind auch mal sehr nützlich. Und jetzt machen wir nochmal den Zwischenstand. Horst Steffen, Torben. Wo kommt denn der auf einmal her? Ja, der Scoop schon
Ich
drüber
glaube, aus
gesprochen.
Elversberg kommt er.
Ja, der etwas ältere Herr, in Anführungsstrichen, kommt auf einmal hier zu Werder Bremen in die Bundesliga und macht jetzt mit den jugendlichen U19 eine Top-Mannschaft, die Werder Bremen in den nächsten Jahren nach ganz oben führt. So natürlich jetzt erstmal der Wunschtraum von vielen, aber ich muss sagen, die Reaktion auch in den Foren, nachdem man erstmal mit Ole Werner, oh, was ist los, Management schmeißt direkt raus, wie kann man den Trainer vergraulen? Ich würde jetzt mal pauschal sagen, 70 bis 80% sind sehr angetan von der Idee, auch muss man auch sagen, super schnell. Ja, wir haben gerade Leipzig nochmal angesprochen. Guck mal, die taumeln hier immer noch darum. Für uns ist das klar, der geht sogar noch in Urlaub da. Vielleicht nochmal aufs Kreuzfahrtschiff mit seiner Frau oder sonst wo. Er ist ja auch noch Opa schon, also der hat ja auch viel zu tun mit den Enkelkindern, wenn die ihn erstmal nachher nicht mehr sehen oder weniger sehen, sagen wir es mal so. Ja, wo kommt der her? Warum ist er nicht vorher schon mal auf dem Radar von irgendjemandem gewesen?
Ich weiß gar nicht, wie ihr zu ihm steht, ehrlich gesagt. Also in der Folge, in der ihr jetzt auch über ihn gesprochen habt, oder ich kann gar nichts zu sagen, weil ich nichts gesehen habe von euch, was ihr von ihm haltet. Deswegen bin ich da auch gespannt, eure Meinung mal zu hören. Ich finde, oder anders, ich habe es gar nicht kommen sehen. Also ich war komplett überrascht, als so dieser Name öfters aufgetaucht ist, als Elversberg auch die letzten 3, 4 Spieltage dann sich wirklich oben etabliert hat, kam der Name ja öfters dann so auch zur Sprache und dass er einen tollen Job macht. Und ich finde, der ist unfassbar lange unterm Radar gelaufen, auch bei mir. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch auf seine ganze Trainerzeit so ummünzen. Also er war ja in Chemnitz, glaube ich, bei den Stuttgarter Kickers, Münster waren so, glaube ich, die Stationen.
Richtig.
Und da war es ja mal besser, mal weniger gut. Bei Elversberg hat es komplett gematcht jetzt. Ich habe mir da auch vor einiger Zeit schon so einen Podcast über ihn angehört, wo er, ich glaube, 2 Stunden lang sich mit dem Moderator über alle fußballerischen Themen austauscht, über seine Arbeit, seine Ideen, seine Prinzipien. Ich finde, das ist ein ganz, ganz sympathischer Kerl, der unfassbar bodenständig klar wirkt und überhaupt nicht so oberlehrerhaft rüberkommt, sondern auf mich den Eindruck macht, dass das einer ist, der komplett mit sich im Reinen ist, der komplett befreit und mit Lust und mit auch einer gewissen Lockerheit rangeht, die uns, glaube ich, schon gut tun kann. Man sagt ja diesen jungen Laptop-Trainern immer mal nach, dass die vielleicht auch ein bisschen verbissen sind, ein bisschen zu verkopft sind. Bei ihm habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Er steht da mit seinem Jogginganzug, mit Händen in der Tasche und ist ruhig, ist sachlich. In den Interviews kommt er mir auch gar nicht so übereloquent rüber, sondern einfach so, als würdest du den auf der Straße treffen und mit dem kurz plauschen. Also ganz, ganz angenehm. Und ich war auch einer davon, der sofort gesagt hat, nachdem das dann klar wurde oder als sich das so angedeutet hat, ja, könnte eine interessante Nummer werden. Und ich glaube, es geht in 2 Richtungen. Also entweder wird das krachend, krachend scheitern oder das wird eine gute Nummer. Also ich glaube, so ein Ding dazwischen gibt es gar nicht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass man am Ende der Saison 12., 11. wird und ja, so eine solide Runde gespielt hat. Also ich glaube, entweder wird das richtig was bringen oder der ist nach 8 Wochen schon wieder weg, inklusive Erstrundenaus in Bielefeld. Und da muss ich sagen, glaube ich, hängt das nicht mal unbedingt an Horst Steffen, weil der wird genug Expertise mitbringen. Ich glaube, das hängt in großen Teilen an der sportlichen Leitung, die jetzt einfach auch den Trainer unterstützen müssen. Der braucht einfach auch den einen oder anderen Spieler, den er für seinen Spielstil benötigt. Der braucht die Unterstützung. Der braucht auch in der schwierigen ersten Phase, die kommen wird, braucht er die Rückendeckung. Und wenn das alles klappt, kann ich mir vorstellen, dass das echt interessant wird. Weil so die Prinzipien, die er hat, die gefallen mir. Also, dass er zocken lassen will, dass er mutige Fußballer haben will, dass er intensives Spiel sehen will, dass die Spieler marschieren, dass die attackieren, dass die auch Entscheidungen treffen, dass sie auch Mut haben, auch Fehler zu machen. Das sind alles tolle Sachen und ich glaube, das haben auch viele, viele Spieler berichtet, die ja da sehr empfänglich für waren. Ob das ein Fisnik Aslani ist, ein Demir, der Elias Baum, so diese drei Senkrechtstarter von Elversberg, aber auch ein Paul Wanner oder ein Woltemade, die unter ihm gespielt haben, die haben das alle berichtet. Und ich glaube, wenn der das schafft und wir werden am Anfang der Runde gut reinstarten und nicht direkt mit dem Rücken zur Wand sein, auch vielleicht mal die erste Runde überstehen im Pokal und den einen oder anderen Transfer auch vielleicht tätigen, der es ihm einfacher macht, dann bin ich echt ein bisschen euphorisch, nicht über euphorisch und wir reden da nicht über Champions League, aber am Ende kann es ja auch sein, und das haben wir jahrelang jetzt nicht gehabt. Wir haben immer um Platz 7, 8, 9 gespielt, haben es aber nie geschafft, nach Europa zu kommen. Und zeitgleich haben wir es auch nicht geschafft, junge Talente nach vorne zu bringen. Für uns kann das ja auch eine mega geile Saison werden, wenn wir am Ende 10. oder 11. werden, aber nächstes Jahr zwei 20-Jährige, 21-Jährige für 20 Millionen verkaufen jeweils. Also darum geht es ja auch um Kohle machen und. Ich kann mir vorstellen, dass das gut matcht, aber wie gesagt, er braucht einfach auch jetzt die Unterstützung meiner Meinung nach.
Torben, ich bin schon die ganze Zeit am Kratzen, innerlich am Kratzen. Wir hatten das Thema riesengroß bei unserem letzten Podcast zum Thema Horst Steffen. Du hast ja gesagt, du hast ja nicht gehört. Und es kommt eine sehr provokante Frage von mir, die ich dann auch vielen Usern gestellt habe. Ich persönlich finde, 3 Jahresvertrag, der Sepp freut sich schon, der nimmt schon einen Schluck aus seiner Flasche, jetzt geht die Diskussion los. 3 Jahresvertrag für Horst Steffen, 56 Jahre, noch nicht Bundesliga, ist für mich ein Jahr zu viel. So. Viele User haben ja den Kommentar total um die Ohren gehauen. Wie geht es um dich persönlich? Also ich finde auf jeden Fall, 2 Jahresvertrag hätte gereicht. Was sagst du dazu?
Ja, du hättest wahrscheinlich auch einen 4 Wochen Vertrag unterschrieben, aber nein, das finde ich gar nicht. Also das hätte ja auch,
Okay.
nein, also ganz davon abgesehen, am Ende des Tages ist es egal, ob 2 oder 3 Jahre. Der verdient nicht so viel wie Ole Werner, also längst nicht so viel. Ich gehe davon aus, dass der in 3 Jahren so viel verdient wie Ole Werner in 1,5 Jahren wahrscheinlich, eben weil er noch nicht die Reputation hat. Und es ist ja auch, sind wir ehrlich, in den Verträgen steht so viel drin. Da sind auch Abfindungen drin, da sind auch Details drin, was passiert, wenn. Es ist ja auch ein Zeichen für den Trainer. Wenn du ihm 2 Jahre, wenn du sagst, ich gebe dir nur 2 Jahresvertrag, mehr gibt es nicht, dann weiß der auch, okay, ich bin wahrscheinlich hier der Übergang. Und auch so, 56 Jahre ist im Fußball als Trainer kein Alter. Also du kannst mit 60, 65 Jahren kannst du noch deine besten Jahre haben. Siehe Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti. Ne? Das sind Beispiele, die zeigen, du kannst Friedhelm Funkel, der, was weiß ich, 12-mal aufgestiegen ist in den letzten 8 Jahren, obwohl er immer nur so 3 Wochen da war. Also ich finde, das ist ein richtiges Zeichen, dass man auch sagt, wir wollen mit dir was aufbauen. Du bist jetzt nicht die Übergangslösung, sondern du sollst hier eine neue Ära prägen. Und das sind 3 Jahre ja nicht mal viel. Es hätte mich auch echt, meine ich komplett ernst, hätte mich auch überhaupt nicht gejuckt, wenn er jetzt einen 4-Jahres-Vertrag bekommen hätte, weil Papier ist eh geduldig und wenn du den nach 3 Wochen rauswirfst, ja, dann ist es so, dann kriegt er seine Abfindung und dann ist er auch gut. Also am Ende des Tages ist was die Zahl auf dem Vertrag steht, die ist mir persönlich egal. Wichtig ist, was man draus macht. Und ich finde es gut, dass man ihm, dass man das so verkörpert und auch rüberbringt. Und das habe ich auch aus meinem Umfeld so wahrgenommen. Die sind auch viele, viele fußballbegeisterte Leute. Da hat keiner gesagt, um Gottes Willen, ihr holt, wer ist denn das, dieser alte Mann aus der zweiten Liga, den ihr da holt? Hat keiner gesagt, sondern, oh, Horst Steffen, das ist doch interessant, das ist ja ein cooler Trainer und der hat auch einen coolen Erfolg gehabt. Also ich finde, wir sind da eigentlich echt gut rausgekommen aus der Nummer und ich hoffe, dass das auch Früchte trägt.
Also zu mir persönlich nochmal, ich hätte sogar einen Wochenvertrag bei Werder unterschrieben, das ist schon mal klar, das ist ja schon logisch, das ist schon mal ganz klar.
Ein Tagesvertrag.
Ein Tagesvertrag hätte ich auch mitgenommen, scheißegal, einfach mal da rumlaufen, was zu sagen haben, dafür würde ich alles tun, das weißt du doch. Aber jetzt nochmal zu Horst Steffen. Die Pressekonferenz, Sepp, da haben wir in unserem vorletzten Punkt also sehr, sehr intensiv drüber gesprochen. Da will ich nochmal drauf eingehen. Also die 49 Minuten danach hat der Sepp und ich ihn total schon ins Herz geschlossen, weil die war echt überragend, wie du ihn schon gerade auch charakterlich beschrieben hast. Total auf dem Boden geblieben, 56 Jahre, ich finde es total sympathisch, dass er schon Opa ist, dass er schon Enkelkinder hat auf jeden Fall. Total lockerflockig drauf, total vernünftige Antworten. Ein Traum, Werder Bremen zu trainieren. Auch wenn ich mit Elversberg aufgestiegen wäre, wäre ich zu Werder Bremen gekommen. Wenn Werder Bremen anruft, muss ich da hingehen. Also nach den 49 Minuten, da wäre es am liebsten, hat es Fan hingegangen und hätte es ihm einmal im Arm genommen. Also ich bin da auch jetzt auch euphorisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin richtig euphorisch. Ich glaube, das kann was werden mit ihm. Und er ist ein ganz anderer Charakter als Ole Werner. Aber wie gesagt, auch 19 Jahre älter als Ole Werner. Ne? Und deshalb sollte er auf die Jugend bauen, sollte er mit seinen... Er passt auch nach Norddeutschland mit seiner Art und Weise auf jeden Fall. Ich bin auch euphorisch. Da muss ich dir recht geben, Tom. Ich habe ein bisschen Euphorie, aber Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Hoffentlich haben wir nach 4 Spieltagen nicht 0 Punkte und sind in Arminia Bielefeld ausgeschieden. Dann kann die erste Pressekonferenz vom Horst Steffen noch so toll gewesen sein. Trotzdem sind 0 Punkte und das Ausscheiden im DFB-Pokal dann, wo wir dann sagen, oh, aber wohl doch nicht der richtige Mann.
Genau, wir werden es erfahren, aber ja, ist vielleicht sogar eine Sache, dass du sagst, komischerweise, nachdem Ole Werner uns so ein bisschen wieder nach oben geführt hat, vielleicht sitzt man hier im Gespräch nach 3 Jahren und sagt, ja, ganz gut, dass er auch zu dem Zeitpunkt gegangen ist, weil vielleicht es dann auch wirklich so ist, dass Horst Steffen da einfach besser gematcht hat zu dem, was halt auch Werner verkörpert. Denn ich denke, die Agenda von Ole Werner wäre so oder so ja eher gewesen, vielleicht einen Top-5-Verein in Deutschland zu trainieren und nicht irgendwie 20 Jahre bei Werder Bremen. Und Scoop, ich musste sagen, ich glaube, ein User hat darunter geschrieben, 10-Jahres-Vertrag. Der Scoop wird sich nochmal umdrehen und sind wir mal da sehr gespannt. Also super, super spannendes Thema. Ich finde auch den Nebensatz, den Torben gebracht hat, auch sehr interessant. Ich denke auch, Platz 11 ist super, wenn wir halt Talente rausbringen, die uns 20 Millionen bringen. Ich nehme jetzt mal was ganz Aktuelles damit rein. Man guckt hier schon wieder mit dem Fernglas zum HSV. Die haben wohl eine Bewerbung für Olympia, sollen ein neues Stadion gebaut bekommen. Also das dauert natürlich nochmal 15, 20 Jahre oder so, aber muss man ja auch sagen, 60.000 bis zu 70.000 Kapazitätserhöhung wird wohl diskutiert. Und ja, bei Werder weiß man ja, 60 Millionen, ich habe es nochmal nachgeguckt, 60 Millionen haben wir immer noch. Der Bau laut Wikipedia ist 2011 zu Ende, Weserstadion. Jetzt gucke ich mal eins unserer Lieblingsthemen nur am Rande auf. Da waren 76,5 Millionen Kosten laut Wikipedia und jetzt bei der Deichtube stand noch drauf, dass 60 Millionen noch quasi darauf lasten. Also echt bitter, wie wenig wir getilgt haben in der ganzen Zeit. Da kriegen wir nicht so wirklich viel zusammen. Von daher brauchen wir nochmal einen Stadionnamen. Aber was ich sagen will, ja, Einnahmen wäre natürlich gut. Und jetzt muss ich aber, um meinen Monolog zu beenden, eine Frage an den Torben stellen, noch, die ich hätte. Wir haben uns das oft schon gefragt, Torben, und vielleicht hast du noch eine Antwort darauf. Warum zum Geier sind die Spieler von Werder Bremen so unsexy auf dem Transfermarkt? Ja, es ist ja klar, Clemens Fritz stellt sich hin und sagt, ist noch nicht so viel los, alles gut. Hier sind ja schon große Deals über den Teich gegangen. Hier ist dauernd was. U21 EM, Nations League, Weltfußball WM hier, Club WM, alles Mögliche. Hier ist Halligalli den ganzen Tag. Und wir haben Felix Agu, hatte eine festgeschriebene Ablösesumme, würde ich jetzt nicht mal auswendig weiß. 31.05. wurde nicht gezogen. Mittlerweile nigerianischer Nationalspieler schon. Wir haben die Sachen immer um Duksch und Weise, auch schon in der Vergangenheit. Ich will das jetzt mal ein bisschen wieder weiter aufziehen. die wurden nie gezogen, ja. Topscorer für, von uns, ne? Ich glaube, der hätte Duxch hätte man für 7 Millionen vor 2 Jahren schon kaufen können, Weiser auch für sowas, 5, 6, 7 Millionen, hatte dann auch schon irgendwie 15 Assists und so weiter und so fort. Warum interessiert sich kein Verein auf dieser Welt für diese ganzen Spieler von Werder Bremen? Da ist ja auch gar kein Angebot da, dass jetzt mal drin steht, Romano, erste Offerte 20 Millionen, Werder Bremen lädt ab. Warum ist das so?
Wer sagt denn, dass das so ist? Ja. Also ich glaube das nicht, dass das so ist, weil wie viele Spieler hat oder wie viele Spieler wurden jetzt von Bayern München weggekauft in den letzten Wochen, Monaten, halben Jahr? Also
ja, aber du hast ja nie glaub, was über den gesamten Zeitraum ja auch nie mitbekommen.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass also es ist ja auch kann ja auch eine Stärke sein, dass ein Spieler wie Romano Schmid und Jens Day verlängert haben, dass die geblieben sind, dass Marco Friedl verlängert hat. Das kann ja eine Stärke auch des Vereins sein. Ich weiß nicht, warum man das so auslegen muss, dass da kein Interesse. Ich glaube, in der Bundesliga gibt es 10 Vereine, die sofort einen Jens Day nehmen würden, die sofort einen Marco Friedl nehmen würden, die sofort auch einen Romano Schmid nehmen würden, einen Felix Agu nehmen würden. Felix Agu ist Nationalspieler, wie du sagst. Der macht beim Afrika-Cup 2 gute Spiele oder spielt jetzt noch 5, 6 Mal Nationalmannschaft. Da ist ja auch ganz schnell auf der Insel ein Thema. Aber nur weil wir nichts hören, dass da keine Ablösesummen auf uns einprallen, die da einen Agu oder sonst wen haben wollen, heißt ja nicht, dass die Spieler keinen Markt haben oder kein Interesse haben. Also ich glaube schon, dass wir eine Menge Spieler haben, die auch für andere Vereine interessant ist. Aber im Endeffekt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben viele Spieler geholt in den letzten Jahren, die für Vereine wie Leverkusen, für Dortmund, Leipzig, Bayern, für die sind die nicht interessant. Ein Lienen, ein Stay, auch ein Marco Friedl, ein Niklas Stark, Weiser, das sind alles Spieler, die sind für die Größeren nicht interessant, weil dafür reicht es dann nicht. Aber für uns sind das Top-Spieler. Ne, so diese Spieler von Platz 6 bis 9. Und da haben wir einige. Und ich glaube, das ist gut. Und ich bin da auch froh drum. Wie gesagt, ich sehe das nicht so eng und mach mir da überhaupt keinen Kopf. Ihr scheint da euch einen Kopf zu machen, euch scheint das zu stören. Mich stört das echt überhaupt gar nicht, weil, sind wir ehrlich, wenn St. Pauli, wenn Augsburg, wenn, was weiß ich, von mir aus auch Mainz einen Romano Schmid bekommen würden, dann würden die den doch sofort nehmen. Aber die können den nicht bezahlen, weil der zu teuer ist, weil der einen zu großen Wert hat und auch die Vereine sind nicht interessant für ihn. Und nur weil jetzt nicht, keine Ahnung, AS Rom oder Olympique Lyon Schlange steht, das wissen wir auch alles gar nicht. Ne? Also ich mache mir da gar keinen Kopf und für mich persönlich ist es gar kein Thema, aber ja, kann auch sein, dass ich da falsch liege und ihr interpretiert das richtig. Hört mich nicht.
Also mich hat natürlich die 4-jährige Zusammenarbeit mit dem Sepp auf jeden Fall geprägt und ich bin da total beim Sepp, was die Meinung angeht, weil, wie wir es gesagt haben, Son Diego damals für 25 Millionen nach Juventus Turin, sowas wird, sag ich mal, ein Werder-Fan doch mal wieder stolz machen. Und das ist, glaube ich, die Intention, die der Sepp auch gerade meinte. Ja, natürlich geben wir ein Spiel ab für 6 Millionen, für 8 Millionen. Wir haben für den Skelly Alvero auch 6 Millionen bezahlt. Also dann weißt du, über was für Sphären wir da reden. Der Sepp meint einfach mal so ein Knaller, wo Werder Bremer wieder sagt, so 20 Mille, die nehmen wir uns mit. Okay, Diego wird heutzutage...
Ja, aber haben wir ja nicht. Wir haben ja keinen einzigen Spieler da.
Ja, und das meint er, der Sepp. Warum haben wir den nicht? Warum haben wir diesen Spieler nicht?
Ja,
warum
entwickeln wir den nicht so weiter? 10 andere Bundesligisten auch stellen. Warum haben sie den nicht? Also klar hast du auch immer mal... Ist bei Mainz mal ein Burkhardt dabei oder ist bei, das muss ich überlegen, ich weiß gar nicht, wen hat in Augsburg so gehabt, den sie dann teuer verkauft haben, aber es gibt immer mal einen Spieler, aber es gibt ja so
viele. Ja, aber Werder Bremen hat die nicht. Entschuldigung, Werder Bremen hat es aber nicht.
Im letzten Jahre nicht, aber wir haben auch Spieler verkauft für 10, 12. Wir haben Niklas Füllkrug mit 31 Jahren für 17 Millionen oder so verkauft. Musst du auch erstmal schaffen. Also ich, das Beispiel Diego, das hinkt ja gewaltig. Da waren wir, zu der Zeit waren wir die Nummer 2 in Deutschland, waren Champions League, waren Pokalsieger. Und ich sag mal, Diego, 27, 28 Millionen damals, das wären ja heute 70, 75 Millionen.
Ja, deshalb meine ich das ja. Die Relation meine ich ja.
Aber das ist ja ein Spieler, den Wortfall. Ja. Der wird uns absolut ja die Marsch nicht angucken heute. Das war seinerzeit, also mit Franck Ribéry war das ja der beste Bundesligaspieler.
Ja, aber
Und
deshalb muss es doch möglich sein. Du hast es doch gerade selber gesagt. Der Diego wäre jetzt 75 Millionen wert. Also ist doch 20 Millionen ziemlich unteres Regal, was wir zurzeit haben. Und Werder schafft es noch niemals, für 20 Millionen Spieler zu verkaufen. Das ist ja die Intention. Und da fragen wir uns, warum ist das so?
finde ich nicht, weil 20 Millionen sind immer noch 20 Millionen. Also wir haben damals keine 20 Millionen ausgeben können und können es heute erst recht nicht. Und oder immer noch nicht. Und
Wir sprechen ja von Einnehmen, nicht von Ausgeben. Wir sprechen ja von
ja, aber
Einnehmen.
du musst ja auch, wenn du einen Spieler hast, einen Spieler, so einen guten Spieler verkaufen willst, musst du erstmal so einen Spieler, guten Spieler bekommen. Jetzt schau mal, wie heißt der? Nicolò Tresoldi, der wechselt nach Brügge. Aus der zweiten Liga für, ich glaube, 7 Millionen. Das ist ein Transfer, den kann Werder überhaupt nicht tätigen. Das funktioniert gar nicht. Aber du brauchst ja erstmal solche Spieler, um die dann auch teuer zu verkaufen. Also es ist doch jedem klar, dass wenn du einen Marco Grill holst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der bei aus der österreichischen Liga jetzt in der Bundesliga so performt, dass der in ein, zwei Jahren für 25, 30 Millionen wechselt? Das passiert.
Hast du das denn bei, Entschuldigung, hast du das bei Jan Delaney, wie hieß der? Jan Delaney? Oh ja, hast du das
Ach,
damals bei Delaney
Thomas
gedacht?
wäre es gewesen.
Bitte?
Thomas wäre es gewesen. Du warst dicht dran.
Genau, Thomas Delaney, genau. Hast du das denn? Den haben wir für 2,5 geholt und haben wieder für 25 nach Dortmund verkauft. Das ist doch zum Beispiel so ein Spieler. Und das schaffen wir in der Aktualität nicht. Ein Diego für 6 geholt, für 25 verkauft. Dieses Vierfache von dem, was wir geholt haben. So, wir können uns wahrscheinlich gerade nur Spieler für 2 Millionen, 3 Millionen leisten. Bin ich doch komplett bei dir. Bin ich hundertprozentig bei dir. Aber damals haben wir Thomas Delaney auch für das Zigfache verkauft. Und das schaffen wir halt nicht mehr. Boah, Sepp, jetzt hast du aber eine Riesendiskussion hier aufgemacht, du. Mann, 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 ey. Auf jeden Fall.
Ja, mir geht es auch gar nicht um die 20 Millionen, die du erwähnt hast. Ich frage mich halt, du hast es ja gerade gesagt, Tresoldi, ganz interessant aus der Jugend von Hannover. 7 bis 8 Millionen geht darüber. Die Nürnberger haben ja auch 19-Jährige in der Winterpause verkauft für 6 Millionen. Aber was mich halt wundert, ist halt, dass wir nicht mal in der Lage sind, mit einem Spieler wie Weiser, mit einem Spieler wie Dux, von mir aus mit Stay-Linen, irgendwie eine Ablöse in den letzten 3 Jahren von 7 oder 8 Millionen zu generieren. Als das sind unsere Leistungsträger, dann okay, da sagst du klar, ne, ist ja die Frage, aber die verdienen alle keine 5 Millionen Gehalt bei uns, bei Werder Bremen. Der Lux, glaube ich, 2,5 ist damit vielleicht Topverdiener mit Friedl, vielleicht sind es auch 2,7. Aber das wundert mich halt, dass da nicht nie einer dabei ist, die verkaufen da irgendwelche aus der zweiten Liga, verkaufen die ihre Spieler für mehr Geld als wir. Klar, die sind alle 19 und 20 oder 21. Ne? Deswegen sicherlich auch das Thema, wir brauchen mehr Jugendspieler. Aber auch ein gestandener Spieler, der war jetzt ja nicht uralt, als Beispiel dann mit Weiser oder Dux. Ja, die waren jetzt ja keine 35 oder so. Dass wir jetzt keine so viel Geld bekommen für einen Dux, okay. Aber das habe ich ja so nie verstanden. Ne? Auch eigentlich, dass ein Markt nicht für Lien da ist. Der 26, auch da müsste er für 6 Millionen verkaufbar sein. Ne?
Also ich finde, er wirft da ganz viel durcheinander. Jetzt, wir haben seit 800 Jahren keinen gescheiten Sechser. Dann haben wir seit 2 Jahren Senelin, wo wir zufrieden sind, dass er da ist. Und dann wollte er ihn loswerden. Also das verstehe ich jetzt auch nicht. So, gleich, ich weiß, wollte er nicht, ist überspitzt, aber gleiches gilt für Mitch Weiser. Der hat in Leverkusen überhaupt nicht funktioniert. Er hat hier eine Rolle, wo er einer der besten Schienenspieler in der Bundesliga ist. Ist ein absoluter Führungsspieler, Top-Spieler für uns. Der ist aber auch schon 31, 32. Wer soll den denn noch holen? Das meine ich ja. Welcher Top, bessere Club, wo geht es dem besser als bei uns? Klar kann der vielleicht hier und da ein bisschen mehr Kohle verdienen, aber vielleicht findet er es auch geil, vor 42.000 Zuschauern zu spielen, jede Woche gute Fanbase zu haben und will nicht in Wolfsburg spielen oder in Hoffenheim, wo du quasi 18 Leute auf den Tribünen hast, dann gucken vielleicht auch viel zu viele Bundesliga-Sportdirektoren, gucken eure Sendung, weil die hören ja jede Woche, wie schlecht der Marvin Ducksch eigentlich ist. Und ihr sagt jede Woche, der ist so schlecht, der ist so schlecht. Und dann sagt ihr, aber wieso kauft denn den keiner für 7 Millionen? Also wenn ihr euch, Skup, wirst du Sportdirektor, würdest du den kaufen für 7, 8 Millionen?
Marvin Ducksch für 70 würde ich den kaufen, hundertprozentig. Ja, hör mal, der garantiert 90 Scorerpunkte in den letzten 3 Jahren. Was ist los?
Genau. Schöner Wende halt. Und dann, ich meine, Klar, wir hätten im Winter, hätten wir vielleicht den Gin mal verkaufen können für 7, 8 Millionen, da hieß es ja AS Rom oder so. Aber da frage ich auch, wenn wir den im Winter jetzt verkauft hätten, dann wäre aber das Geschrei groß gewesen. Wieso verkauften ihr den für 8 Millionen? Wenn der noch zwei, dreimal gut spielt, ist das Doppelte wert. Was würde uns das jetzt bringen, einen Romano Schmid für 14 Millionen zu verkaufen? Der Wert für die Mannschaft ist meiner Meinung nach viel höher als das, was er aktuell einspielen würde. Weil
Aber
du musst mal
dann
für
machen wir
neue
bitte das
Spieler.
Thema
Ja.
auf. Wie sieht es jetzt mit Horst Steffen auf? Wie sieht es jetzt mit einem Weiser aus? Du hast ihn gerade noch erwähnt. Ja, ich habe mich ja auch darauf bezogen, nicht alles heute zu verkaufen zum Marktpreis. Der hätte auch, glaube ich, letztes Jahr verlängert. Spezielle Rolle. Wir ändern das System. Was ist jetzt auch die Sache? Du kannst den Weiser nach vorne schieben, vielleicht ins Mittelfeld. Ja, gar keine Frage. Aber wir brauchen ja trotzdem, wir brauchen ja definitiv diese 7,5 Millionen aus dem schönen Prospekt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr zum einen, zum 30.06., aber wahrscheinlich dann zumindest im zweiten Halbjahr irgendwann. Wir kriegen Marvin Ducksch nicht los, wissen wir alle. Ja, da ist der Scoop dran schuld natürlich am meisten. Ne? 70% der Scoop, 30% ich oder 20% ich und 10% noch der Torben, ne? Damit ich besser dastehe. Ja, aber dann ist ja die Frage, wie sollen wir jetzt auch was umbauen in dem Kader? Was wir ja die ganze Zeit auch nicht gemacht haben. Du hast recht, es ist auch sicherlich eine Stärke. Das ist natürlich auch ein Thema bei Ole Werner, wo ich gesagt habe, wenn man sich das anschaut, muss man auch sagen, Ole Werner hat zumindest seine 13 Leute, seine Stammspieler. Von den Stammspielern haben wir zur Ole Werner Zeit eigentlich nur einen abgegeben, Niklas Füllkrug. Und von mir aus mit Abstrichen Ilja Gruev, weil der auch öfters dann gespielt hatte. Aber ansonsten hat er in seiner ganzen Zeit den kompletten Kader immer zusammen gehabt. Er hatte immer dieselben, da ist keiner weggegangen. Von seinen Stammspielern. Also außer Bayern München hat das eigentlich sonst keine Mannschaft. Ne? Um jetzt mal dieses Positive zu sehen darin. Aber wir brauchen trotzdem ja noch ich sage jetzt mal, eine Durchlässigkeit. Wir können jetzt nicht nur sagen, weil er U19 mal irgendwie einmal in 30 Jahren irgendwas gewonnen hat, sind die alle so toll, dann ziehen wir fünf Leute hoch. Das ist ja mehr Füllmaterial. Zwar vielleicht besseres als zuvor, aber Füllmaterial. Da kannst du nicht erwarten, dass jeder 20 Spiele macht. Was machen wir jetzt? Wen verkaufen wir denn jetzt?
Also zu diesen 7,5 Millionen, das wurde ja auch so nie, glaube ich, bestätigt, dass es diese Summe ist. Das ist ja auch so eine Summe, die aus den Medien kommt. Ich glaube, Fritz hat sogar letztens auch gesagt, man müsste das jetzt nicht unbedingt diesen Sommer alles machen, sondern könnte das auch nächstes Jahr reinholen. Zudem, die 7,5 Millionen kommen ja nicht alle nur aus Ablösesumme zustande, sondern könnte ja auch zustande kommen aus Einsparungen, Gehälter von Veljkovic, von Jung, von Berg. Könnte zustande kommen durch Prämien aus dem DFB-Pokal, aus der laufenden Saison, dass man bis ins Viertelfinale gekommen ist. Könnte zustande kommen durch Werbeeinnahmen, also mehr Werbeeinnahmen, Marketing. Man hat ja auch einen Deal, glaube ich, gemacht mit, ich habe den Namen vergessen, die,
Jens von Regen, ja,
ja,
genau.
genau. Also weiß man ja nicht, wo das Geld überall herkommt. Eventuell wären auch vielleicht Ticketpreise teurer und man kann da wieder was und. Man hat schöne Trikots, die man jetzt schon gesehen hat, da wird auch wieder gut was verkauft. Also, das ist ja, glaube ich, ein Irrglaube, dass man 7,5 einnehmen muss und deswegen müssen jetzt 7,5 € an Ablöse reinkommen. Nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, man wird natürlich versuchen, irgendwie Marvin Ducksch zu veräußern, dann wird man Gehalt sparen, dann wird man ein bisschen was einnehmen. Dann gehe ich schon auch davon aus, dass einer von Schmid, Stay oder Friedel gehen wird. Friedel denke ich dann am ehesten nicht. Deswegen gehe ich davon aus, Schmid oder Stay. Und ich tendiere eher zu Romano Schmid, weil der wahrscheinlich schon einen recht großen Markt haben wird. Ja, und dann wird man schauen, was passiert. Es gibt immer mal den einen oder anderen Transfer, mit dem man jetzt auch nicht rechnet. Justin Ginmar, keine Ahnung, ob der immer noch jetzt wechseln will, wenn Werner nicht mehr da ist. Das wird sich zeigen. Ansonsten bin ich schon der Meinung, dass, wie du es richtig sagst, dass man jetzt auch nicht glauben braucht, weil die U19 mal was gewonnen hat, dass man da auf einmal den halben Kader damit bestücken kann, sondern wenn uns in 5 Jahren einer oder zwei Spieler aus diesem Kader zu dem Kader dann zählen und vielleicht auch erweiterte Stammspieler sind, dann ist das top. Dann ist das schon richtig gut. Ich glaube, damit darf man nicht kalkulieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, dass da talentierte Jungs dabei sind, die dann vielleicht auch ihre Chance bekommen könnten. Aber ja, es wird sich zeigen. Vielleicht ist ja auch wirklich Michael Zetterer noch eine Option für einen Abgang. Und Mio Backhaus soll seine Chance bekommen, wo ich jetzt kein großer Freund von wäre, ehrlich gesagt, weil ich es noch für zu früh halte. Aber das deutet ja auch ehrlich gesagt nichts darauf hin bei irgendwem aktuell, dass er gehen könnte oder sollte. Ich würde die Frage gerne mal zu euch geben. Wen haltet ihr denn für den Spieler, der am meisten wehtun würde, wenn er wechselt?
Weil ich kann nicht lange, Marco Friedl. Identifikationsfigur, Kapitän, steht zu dem Verein und wenn er auf dem Platz gestanden hat, eine super Punktausbeute. Also der würde meiner Meinung nach richtig wehtun, wenn der gehen würde.
Ja, denke ich auch. Also du hast eigentlich die Argumente dafür gebracht. Ich glaube auch nicht mal, dass der jetzt diese riesige Ablösesumme erzielen will. Ist ja schön, dass der Torben übrigens Romano verkaufen will, obwohl er ja vorher gesagt hat, er will ihn noch behalten, damit er noch mehr Geld für uns bringt. Aber was ich mir, glaube ich, wenn ich mir jemanden aussuchen würde, auch wenn ich es ungern tue, würde ich vielleicht sogar, aber wenn es zwangsweise sein muss, würde ich, glaube ich, sogar den Stay abgeben, obwohl ich ihn sehr mag und der halt so ein Box-zu-Box-Spieler ist, der total wertvoll ist. Aber der ist halt 28 und ich habe so ein bisschen sonst wieder das Gefühl, wenn er jetzt nochmal den Vertrag verlängert, dann werden wir auf jeden Fall keine Ablöse mehr. Und dann bleibt er hier, was auch okay ist vom Typ her. Aber wenn es jetzt wirklich geht, wir müssen einen verkaufen, der, sagen wir mal, zweistelligen Wert hat. Wenn das die Voraussetzung ist, dann würde ich, glaube ich, das noch bevorzugen, weil ich glaube, für das Horst-Steffen-Spiel ist Romano Schmid noch wichtiger. Also für mich ist das ja ein großes Problem, dass er nicht aufs Tor schießen kann, weil der von 16 Metern sind das dann so Killerschüsse, obwohl er auch schon, glaube ich, mal Freischüsse geschossen hat, mittlerweile ja auch 11 Meter, aber da sind ja nur 11 Meter bis zum Tor. Aber für das Steffen-Spiel, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das halt total wichtiger Spieler, weil er diese Steckpässe spielt. Und da habe ich dann mal mitbekommen, habe mich auch gewundert, weil ich jetzt nicht so der Riesen-Romano-Schmid-Fan bin, aber der ist, glaube ich, da auf dem Niveau, was das angeht, wie Musiala und Wirtz, also irgendwie Top 3, was
Ja.
diese Pässe, öffnende Pässe da irgendwie im letzten Drittel angeht, die da Chancen kreieren oder irgendwie so ein Wert, wurde mal in irgendeinem Podcast oder sowas erzählt. Also der wäre genau der eigentlich genau diese Bedienung dann macht. Rein in 16er, Torabschluss und so weiter.
Mal
Ja,
kurze
also wenn ich
Nachfrage,
mich.
Sepp, nochmal. Entschuldigung, ganz kurze Nachfrage. Aber ein Friedel wird mehr wehtun als ein Stay. Da sind wir uns einig. Ein Abgang.
Ja, genau, klar.
Okay.
Also wenn ich mir aussuchen dürfte, würde ich weder Friedel noch Stay noch Schmid verkaufen, weil ich finde, das sind alles drei unfassbar wichtige Spieler für uns. Und ich finde, Stay ist der Spieler, der in den letzten 2 Jahren den größten Schritt gemacht hat. Friedel, ja, ist wichtig für uns und ist brutal effektiv auch, was Punktausbeute angeht. Aber bei Friedel haben wir auch vor 3, 4 Jahren schon gesagt, wenn der das und das noch dazu bekommt, wird das ein richtig guter. Erinnert euch mal an das erste halbe Jahr von Jens Day. Der hat gar nicht gespielt. Der hat gar nicht gespielt. Und wenn du jetzt 2,5 Jahre später sagen würdest, dass der ist unser Topscorer gewesen, oder Top-Torschütze, der hat 10 Buden gemacht als Mittelfeldspieler. Der ist so zweikampfstark. Das ist ein richtiges Viech. Der schmeißt sich in die Zweikämpfe. Der ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Und auch technisch finde ich mittlerweile auf dem Niveau, was vollkommen okay ist. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich finde, er hat einen Riesenschritt gemacht. Und was Sepp sagt, ist auch, finde ich, richtig, richtig wichtig und gut. Bei Stay ist jetzt so ein Zeitpunkt gekommen, der kann jetzt im Sommer, kannst du den, was weiß ich, nach Brentford verkaufen, für so einen klassischen 10. Platz in der Premier League für 12 bis 14 Millionen. Und da sagst du, top, alles richtig gemacht. Oder, weil der hat aktuell eine Phase, da überperformt er, auch an den Statistiken her. Aber wenn der das nochmal bestätigt nächstes Jahr und vielleicht sich noch ein bisschen steigert und du kommst mal auf Platz 6 oder so, dann ist der auf einmal auch das Zweifache wert. Dann geht er auch ganz schnell für 25, 30 Millionen, weil der so ein brutales Vermögen mitbringt und dann auch für die Nationalmannschaft interessant ist, für Dänemark. Dann kommt irgendwann die WM nächstes Jahr und. Also ich finde, das ist ganz, ganz schwierig zu entscheiden, was machst du jetzt mit dem? Und wenn da natürlich ein Verein kommt, der eine gewisse Summe bietet, ja, musst du machen. Das gleiche bei Schmid. Du hast es auch angesprochen. Der ist nach Florian Wirtz, ist das der Spieler in der Bundesliga, der unter Druck die meisten Bälle behauptet hat. Das ist Wahnsinn. Und ich finde, dafür ist er noch gar nicht so in der Öffentlichkeit, in der, im, 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 ja, im Gespräch. Das ist ein richtig guter Spieler geworden, der auch mittlerweile torgefährlicher wird, der sehr, sehr viel Dynamik reinbringt. Und er würde uns brutal wehtun. Aber auch da, für eine gewisse Summe, 16, 17, 18 Millionen, musst du es wahrscheinlich machen. Also, ich finde es spannend und ich habe überhaupt keine Tendenz. Ich habe keine Ahnung, wie der Kader im Sommer aussehen wird. Kann ich null bewerten.
Aber mal wieder ein bisschen Lockerheit hier reinzubringen, weil das waren ja echt schon die letzten halbe Stunde, war ja echt Diskussion auf ganz hohem Niveau, sage ich jetzt mal so. Also wenn es Stay geben sollte, ihr beiden seid ja genauso überzeugt wie ich von Skelly Alvero. Der kann doch die Lücke schließen, wenn der Stay dann geht.
Ja, den Trainingsplan hätte ich auch gerne mal gesehen, wo man da gesagt hat, der ist die 5 Millionen wert, die 4,75.
Genau.
Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Horst Steffen jetzt dieser Übertrainer ist, der nur Hand auflegen muss und dann läuft es. Man hat irgendwelche Skillsets gesehen, der war verletzt hier und da. Also eigentlich geht ja alles auf. Also vor diesem Ole Werner-Thema war das ganz klar ausgeliehen. Ich glaube, es wurde eigentlich danach auch schon gesagt, aber ich glaube, seit der Hotte da ist, da wird jeder sich mal
Ja,
angucken.
Hotte.
Leon Opitz, der hat, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber gefühlt hatte er einen unterschriftsreifen Vertrag für Holstein Kiel für eine Laie schon da. Backhaus, der wäre ja auch weggegangen, definitiv. Ja, also, keine Ahnung. Aber super interessant. Aber Torben, erzähl nur mal.
Ja, ich finde es halt interessant. Ich glaube, es gibt immer mal so Geschichten im Leben und im Fußball, wo man nicht mit rechnet, dass irgendwas passiert und dann aus dem Nichts entwickelt sich ein Spieler. Und ich meine, dass Skelly Alvero jetzt überhaupt nicht performt hat, da sind wir uns ja alle einig. Und dass das auch irgendeinen Grund haben muss, das ist ja auch so. Welcher Grund, das wissen wir ja gar nicht. Ich glaube schon, dass das nicht unbedingt nur auf dem Platz was zu tun hat, sondern auch mental. Irgendwas muss da sein, weil der ist ja komplett abgeschmiert. Wenn es funktioniert und er findet einen Weg zu ihm, und ich meine, da kann auch der neue Co-Trainer, der Duarte, auch ein Vorteil sein, weil der auch Französisch spricht, dann kann es natürlich sich auch entwickeln, dass der auf einmal 3, 4, 5, 6 Mal spielt und auf einmal ist das ein echt ordentlicher Bundesligaspieler. Und dann sitzen wir alle hier und denken, wie kam das zustande? Und ich meine, 99 war ein Ailton schon komplett ausgemustert und unter Thomas Schaaf ist er aufgeblüht und ist 6 Jahre später Deutschlands Fußballer des Jahres geworden. Also ich glaube auch nicht ernsthaft dran, dass das funktioniert, aber ich würde ihn auch nicht abschreiben. Genauso wie ich nicht einen Malatini oder einen Ginmar schon abschreiben würde. Die müssen sich jetzt halt alle beweisen und das wird, finde ich, das Interessante sein. Im Sommer haben alle jetzt die gleiche Chance. Und das kann natürlich bei dem einen oder anderen auch was freisetzen, weil, sind wir ehrlich, Top, Ginmar, Bittencourt, Malatini, Alvero, Backhaus, Deman, Köhn, die wussten alle oder hätten alle gewusst, unter Ole Werner bin ich nur ein Rotationsspieler, maximal. Und das ist jetzt erstmal nicht gegeben, sondern die fangen alle bei Null an. Und das kann echt viel ausmachen. Muss nicht, aber kann. Und die Hoffnung habe ich schon so ein bisschen.
Direkte Frage noch wegen Köln. 3,5 haben wir, glaube ich, in der Spitze geboten. Zu viel, zu wenig dafür. Verhandlungen laufen ja immer noch weiter mit Galatasaray. Muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Deine Einschätzung zu dem Spieler, wie viel würdest du ausgeben für ihn?
Ich fand ihn am Anfang echt gut, muss ich sagen. Also in Mainz gegen Pauli, in Frankfurt. Ich fand, er hat echt einige gute Spiele gemacht, interessante Spiele, wo er auch Fantasie geweckt hat, dass das was werden könnte. Und ich mochte den Spieler auch. Zum Ende hin fand ich, war es richtig grausam. Das konnte man sich nicht mehr ansehen also das war ja die Kirsche auf der Torte, war ja das Bielefeld-Spiel. Boah, am Ende ist es, glaube ich, wenn Agu bleibt, ist es mir eigentlich egal, weil dann ist der Stammspieler. Da kommt er nicht vorbei. Da kommt aber auch Demar nicht vorbei. Dann ist es egal, ob du, wen du da holst und wer dann Backup macht. Dann brauchst du auch keine 3,5 Millionen ausgeben. Weil da kriegst du für weniger Geld, kriegst du auch Spieler, die ihre 20 Minuten spielen und reicht. Aber ja, ich finde es schwierig. Ich würd ihn behalten, aber tendenziell auch eher für maximal 3 Millionen oder so. Also ich glaube, das ist schon das Maximum, weil so viel Geld haben wir halt nicht. Und das Geld in einen Spieler zu pumpen, der nicht Stammspieler ist, das fände ich nicht richtig. Also wir haben Probleme, wir haben Kaderbreite, haben wir brutale Probleme, aber das wenige Geld sollten wir trotzdem in die Spitze stecken.
Nochmal ein anderer Punkt. Agu hast du im Nebensatz erwähnt. Wir hatten das, glaube ich, schon mal erörtert, Scoop. Für mich auch ein ganz, ganz heißes Eisen, wenn der jetzt wirklich da nigerianische Nationalmannschaft weiter dabei ist und WM, du hast es auch, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, der ist von der Altersstruktur auch einer, wo man sagen muss, wenn der jetzt noch eine gute Saison spielt, wenn der dann bei der WM dabei ist und der spielt da ein paar Mal, dann kannst du aber auch das Preisschild mit zweistellig unter zwei vorne auf jeden Fall daran machen. Weil so ein Spieler, wenn der wirklich dann bei der WM auch noch ein paar gute Szenen hat, mit den Möglichkeiten links und rechts zu spielen, ist eigentlich ein Traum auch für viele Vereine.
Ja, hundertprozentig. Das ist so. Aber ich musste mal dem Torben hundertprozentig recht geben zum Thema Köln. Da hänge ich auch wieder total an seinen Lippen. Also das ist auch so. Am Anfang habe ich gesagt, boah, voll die Granate, richtig guter Mann mit dem Tor in Mainz, als er eingewechselt wurde. Aber nachher, du hast es gerade richtig, das Spiel in Bielefeld. Das war ja eine 6- von Dortmund bis nach Bielefeld. Das war ja richtig schlecht, was er da performt hat. Und zum Schluss kam er auch gar nicht mehr klar. Und für den, Tom, bin ich hundertprozentig keine 3,5 Millionen. Also für 3,5 Millionen würde ich ihn definitiv nicht verpflichten. Tausendprozentig.
Dann lieber den Caboret, ja?
Den Caboret, der eine vernünftige Halbzeit gespielt hat, die zweite Halbzeit in Dortmund. Da dachte ich, boah, der wird Weltfußballer in 3 Jahren. Aber dann hat er ja nur noch Kreisklasse gespielt. Auf jeden Fall.
Da haben wir auch wieder richtig zugeschlagen im Wintertransferfenster, ne? Ja. Silva, Caboret.
Ja, aber Thema Silva, da haue ich jetzt mal einfach einen raus. Ich glaube, verwandelt er den Elfmeter, wo hat er dann verschossen? In Freiburg, glaube ich, ne? Hat er den Elfmeter verschossen? Ich glaube, verwandelt er da den Elfmeter, sehen wir einen anderen Silva. Ist jetzt hypothetisch, weiß man nicht, aber sage ich, geht der Ball rein, ich glaube, dann könnte ein anderer werden. Ich glaube, das hat ihn mitgenommen.
Der ja. Wunschspieler aber auch von Ole Werner, was man so gehört hat. Dann.
Ja, ja. Ja.
Weil natürlich die Sache war, Dux war verletzt. Zinma, glaube ich, war ja gegebenenfalls auf dem Sprung noch oder war der auch noch ein bisschen angeschlagen? Kike Top, genau. Kike Top hatte diese schwere Verletzung, da war auch nicht klar, wenn er wiederkommt. Und ja, also Silber weiß ich auch nicht, was mit dem Spieler ist, weil der hatte, also ich meine, jetzt ist für uns jetzt nicht mehr relevant, aber von dem, was man eigentlich sieht, ist er theoretisch ein richtig guter Spieler. Der kann auch aufs Tor schießen und so weiter. Aber den haben sie irgendwie so kaputt gemacht da in Leipzig oder mit seinen Ausleihen. Keine Ahnung. Also jemand falsch abgebogen mal mit Mitte 20.
Ja.
Aber Torben, lass mal jetzt zum Ende hin nochmal gucken. Ein bisschen so den Kader. Was meinst du denn, was denn vielleicht was für so eine Struktur oder eine Aufstellung rauskommen. Gehen wir jetzt wirklich auf so ein 4-3-3 als Beispiel oder wie siehst du das? Erzähl mal darüber was mit dem Horst Schiff.
Ich denke, es wird ein 4-2-3-1. Klassisch. Viererkette wurde ja schon mehr oder weniger geäußert, dass wir auf Viererkette umsteigen werden. Gab es, glaube ich, die Tage auch irgendein Zitat von Niemeyer oder von Fritz, dass Horst mit der Viererkette spielen möchte, aber die Dreierkette auch noch als Option sieht. Ich finde, auch ein ganz klares Indiz ist, dass wir keinen Innenverteidiger bisher geholt haben, keinen Linksfuß, weil wenn wir Dreierkette spielen würden, also anders, wenn ein Bundesliga-Verein eine Dreierkette spielen will und du gibst einen Veljkovic ab und du gibst nur einen von zwei Linksfüßern mit Jung ab, ohne Not dass, und ohne, dass du jemanden in der Hinterhand hast, und das haben wir nicht, sonst hätten wir schon jemanden geholt, wie zum Beispiel Torunariga, der zum HSV geht. Also so blöd kann man ja gar nicht sein. Das heißt für mich ganz klar, wir spielen Viererkette. Wir haben Marco Friedl als Linksfuß-Innenverteidiger, Niklas Stark als rechter Innenverteidiger, Pieper, Malatini und dann halt noch die Jungen, die da drumherum kommen. Vielleicht holt man noch irgendwie hinten raus einen, der mehrere Positionen spielen kann, außen und innen oder so, aber definitiv sind das so die gesetzten Spieler Stark und Friedel, aus meiner Sicht.
Ganz kurz,
Deswegen,
ich
ja.
sollte da mal reingrätschen. Außenverteidiger.
Ja, da finde ich,
Wer
ist
soll das?
Agu, kannst du da auf links stellen. Und ich glaube auch, dass man mit Schweizer auch auf rechts spielen kann. Das ist vielleicht jetzt nicht seine beste Position. Am Ende wird man vielleicht auch mal testen, ob es vielleicht ein, zwei da vorne besser funktioniert. Aber wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen für die Breite. Also wenn das überhaupt nicht funktioniert mit Weiser, brauchst du ja einen, der das spielen kann. Und das ist für mich nicht Julian Malatini, sondern ja, Person X. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Da braucht es noch jemanden. Die Doppel-6 wäre mit Linen und Stay aus meiner Sicht gut besetzt für unsere Verhältnisse. Ja, und da geht es halt drum, was passiert mit Schmid? Wen holt man für die Außen? Und auch da für ein Neuner-System oder ein System mit nur einer Spitze ist Marvin Ducksch dann für mich auch der völlig falsche. Weil der halt auch keiner ist, der den Ball festmacht, der sich in die Zweikämpfe wirft. Und da bräuchte es, finde ich, einen, vielleicht Keke Top. Vielleicht kann man das ausprobieren. Vielleicht ist man mutig. Ich habe ja jemand anderen noch so, wo ich sage, das würde ich mir wünschen. Mit Aslani, der auch bei Elversberg super mit Steffen funktioniert hat. Und übrigens, der auch, ich glaube, hier um 18 Uhr, 18:30 Uhr, während der Aufnahme in einer Talkshow war, in der Sport-Talkshow, wo auch geäußert wurde, dass er regelmäßig Austausch hat mit Horst Steffen und man ja auch mal schauen muss, was die Zukunft so bringt, ohne da jetzt zu viel zu sagen. Also ich gehe schon davon aus, dass das auch ein Spieler ist, den Werder auf dem Schirm haben wird und muss. Das wäre auch so, finde ich, schon so ein Transfer, der richtig Freude machen würde. Meiner Meinung nach einer der besten Spieler gewesen in der zweiten Liga. Und ja, mit Ginmar, mit Gröhl hat man prinzipiell Leute, die man über die Außen bringen kann. Also ich gehe mal fest von aus, 4-2-3-1 wird so das System sein, wo wir spielen werden.
Kurze Nachfrage zu Aslani. Aslani gehört aber Hoffenheim, ist richtig, ne?
Ja, der hat aber auch nur noch, glaube ich, bis 26 Vertrag. Und Hoffenheim hat ja gefühlt auch, glaube ich, 12 Stürmer. Jetzt haben sie noch diesen Lemperle geholt. Also, das wird auch nicht, die werden auch nicht alle da spielen. Von daher schauen wir mal. Aber die werden ihn sicherlich auch nicht verschenken.
Aslani würde ich super finden, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe beide Relegationsspiele gesehen von Elversberg gegen Heidenheim. Überragender Mann. Also dem würde Werder richtig gut tun. Also für beide Seiten, sage ich mal.
Na, hätten wir ja eigentlich ja nur zwei Problemstelle, sagen wir mal so. Ich sag jetzt mal Bereich Außenverteidiger, zumindest nochmal einen guten Backup, ja. Weil Weiser ist wirklich so ein Fragezeichen mit der Defensivarbeit und eigentlich vielleicht nochmal einen etwas erfahreneren klassischen Neuner, um Keke Top zumindest zu entlasten, sagen wir es mal so. Weil ich glaube, der bringt halt schon viel mit, mag ich auch vom Typ her, aber der braucht sicherlich auch noch einiges an Zeit und den als einzigen, also grundsätzlich so oder so, selbst wenn der jetzt sozusagen starten sollte, hättest du ja keinen dahinter. Weil da gebe ich dir recht, Marvin Ducksch, ich glaube, bei Woltemade gab es auch wieder eine ganz extreme Statistik, weil der jetzt wieder so gehypt ist durch die vielen Tore. Ich glaube, offensiv war es wieder Offensivaktion oder so. Da gibt es gab's so eine schöne Instagram-Grafik oder so. Da hast du Woltemade irgendwie in den Top-Ligen ganz weit oben gesehen. Und er war ganz weit unten. Marvin Ducksch. Also sprich, das ist natürlich wirklich ein Problem. Der ist ja kein klassischer Mittelstürmer. Das bringt dann ja nicht so viel und fehlt eigentlich das. Da fehlt dann wirklich die Position in so einem System. Ja. Außen sehe ich auch nicht. Jetzt kannst du sagen, soll er so eine Zehnerrolle von Romano machen? Er hat keinen Bock auf Zweikämpfe und so weiter. Also schon wirklich ganz schwierig. Aber das wären eigentlich so die Punkte ganz vorne. Und dann nochmal die Möglichkeit, weil da kann man auch den Weiser mal nach vorne schieben, weil es ist auf der Außenposition ein bisschen nicht so gut ist. Oder generell im Spiel einfach auch mal tauschen. Also naja, nicht den tauschen, aber ich sage jetzt mal, zum Beispiel Justin geht raus auf der Position, Weiser geht eins nach vorne und du schiebst einfach einen neuen Außenverteidiger rein, das meine ich damit. Da hat man einfach gute Möglichkeiten im Spiel, das halt nochmal so zu ändern. Also das wären eigentlich so die Punkte wahrscheinlich. Ne?
Der Füller soll mal ein bisschen auf Kohle in England verzichten, auf ein paar Millionchen, dann soll er mal zurückkommen. Das wäre ein Traum.
Ja, aber wirklich dann nur für ein Jahr.
Ist es denn, ist das so unrealistisch? Also würde ich es auch gar nicht mal so ja, wenn der hinten raus, also der wird in West Ham wird er keine Rolle mehr spielen, bin ich mir sicher. Die werden andere Leute nochmal holen und der hat jetzt nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass sie die Geduld haben, einen 32-Jährigen da nochmal aufzubauen. Ich denke nicht, dass es einer ist, der dann so im Juli möglich wird, aber hinten raus, die letzten zwei, drei Tage, wenn er nicht spielt, wer weiß. Und man da, der weiß ja, was er am Verein hat und der wird auch jetzt nicht mehr so viele Jahre haben auf dem Niveau. Ne? Wie gesagt, der ist 32, der wird vielleicht nochmal zwei, drei Jahre spielen und vielleicht so eine Laie, keine Ahnung, aber ich würde das nicht mal, also das wäre für mich jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, boah, da hätte ich ja nie mit gerechnet. Weil ich glaube auch nicht, dass der jetzt so viele andere Vereine dann vorziehen würde. Siehst du das?
Der Transfer würde mich natürlich total begeistern. Also der hätte Schaden, der hätte alles. Das wäre ein Traum. Also wenn der zurückkommen würde, das würde ich sowas von feiern, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ich weiß nicht, 32er, ich lasse mich sehr positiv überraschen, wenn es so kommt. Würde ich einen der geilsten Transfere der letzten Zeit sehen, wenn der zurückkommt.
Na gut, wenn du Duxch irgendwie los wirst mit dem Gehalt, klar, wenn der weg ist von West Ham, der Kaderplaner ist ja auch schon längst gefeuert worden, ne, oder Manager, der streiten und so weiter, er hat natürlich einen fetten Vertrag mit 4 Jahren bekommen, also da hat er natürlich noch einiges da drauf. Das ist ja, wenn so eine Entscheidung, klar, ich sag mal mit einer Laie für kleines Geld und dann gibst du die 2,5 Millionen halt dem Füllkrug statt dem Duxch und dann guckst du, was im Sommer halt ist. Du könntest im nächsten Sommer den für 5 Millionen kaufen, dann ist er 33.
Und so ehrlich müssen wir sein, wir können ja keine Bundesliga-Saison spielen mit Cinma, Krüll, Keke Top und selbst wenn so einer wie Aslani käme, da ist ja keiner, der über 60 Bundesligaspiele hat, da ist ja keiner, der mal in einer Saison 6 Tore gemacht hat in der Bundesliga, so kannst du ja nicht in die Bundesliga gehen, also du brauchst ja irgendeinen erfahrenen Spieler, dass das jetzt ein Niklas Füllkrug wird, halte ich jetzt auch nicht für realistisch unbedingt, aber da ist wahrscheinlich so einer wie, keine Ahnung, so ein abgehalfterter Michael Gregoritsch, ne? Das ist wahrscheinlich, oder so ein Choupo-Moting, so diese Typen, die schon 3,34 sind und jetzt nochmal so einen Jahresvertrag irgendwo unterschreiben, das ist vielleicht realistischer. Aber weißt ja nie, wie es kommt und hinten raus ist ja immer viel möglich auf dem Transferfenster und wir sind ja auch ein Verein, der sehr gerne hinten raus noch was macht und sich oft dabei auch verkalkuliert. von daher warten wir mal ab.
Ja, also klar, genau sowas kann natürlich kommen. Also sehr interessant, müsst ihr euch jetzt sozusagen jetzt anhören und dann gucken wir mal, was im September, wenn das Transferfenster, glaube ich, schließt, ne? Meistens so. 1. September, 31. August oder so. Was dann noch passiert, aber möglich ist natürlich immer viel. Wir hoffen aber auch schon vorher ein bisschen Aktivitäten. Ich weiß auch gar nicht, warum der Horst Steffner so lange Urlaub macht. Der müsste doch alle Videos durchgeguckt haben von den Spielern. Eigentlich kann er jetzt immer anfangen. Also das muss man auch mal sagen, Scoop, wir haben ja schon darüber gesprochen, endlich ist wieder was los, weil das ist natürlich für uns, die dauernd die Aufnahmen machen, auch langweilig gewesen mit Ole Werner, wenn du nicht mal über die Aufstellung reden musst, weil es immer die gleiche ist, ja. Also das ist ja auch so eine Sache, die einem so ein bisschen manchmal fehlt. Ich finde, als wir das nicht gemacht haben, Scoop, fiel einem das vielleicht gar nicht so negativ auf, in Anführungsstrichen. Ja? Ich meine, es ist auch eine gute Sache, wenn die Mannschaft zusammen ist und die nicht verletzt sind und gesperrt sind, alles gut. Und viele der Titel wurden ja auch erreicht mit einem Kader von 13, 14 Mann. Ne? Gibt es ja viele Beispiele, wo gar nicht, ich glaube auch unsere deutsche Meisterschaft, da haben wir auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Rotation reingebracht, rotiert. Aber ist natürlich jetzt hier für die Aufnahme, da will auch mal hier vielleicht eine Überlegung, wen kann er mal reinbringen, wer ist gerade in Form, wer hat uns gut überzeugt, mal einen jungen Spieler, die 20 Minuten waren toll, ja, da hoffen wir mal, dass der jetzt vielleicht den nächsten Schritt geht und so weiter und so fort. Also wird super spannend. Ich will mal zum Abschluss aber hier unseres Gesprächs von dir nochmal wissen, Torben, kannst du schon mal einen Tipp raushauen? Saisontipp. Platzierung. Und DFB-Pokal natürlich Bielefeld. Heißes Thema überhaupt. Kannst du auch gerne nochmal was zu sagen? Hattest du ja schon am Anfang erwähnt. Ah, du bist gerade noch auf Mute gestellt, von daher, du musst dich noch
Ja,
unmuten.
besser, dass ich gerade auf stumm war. Also qualitativ Gutes raus. Ich bin das ja in den letzten Jahren gewohnt, dass man hier ganz, ganz, ganz wilde Aussagen hören will. Wir haben ja schon jetzt 1,5 Stunden darüber geredet, dass noch nichts passiert ist auf dem Transfermarkt. Wir nicht wissen, wie die neue Saison aussieht, kein Spielplan raus ist. Und dann jetzt eine Platzierung zu hören, das ist natürlich wieder eine gewagte These, da kann man nur verlieren. Deswegen sage ich jetzt mal ganz einfach, ich bin optimistisch, dass wir mit Horst Steffen da eine gute Lösung hinbekommen haben und dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Und das wäre, finde ich, erstmal schon kein Erfolg, aber es wäre positiv. Wenn wir einfach eine ruhige Saison spielen, um Platz 11, 12 herum und ein paar Spieler entwickeln, da wäre ich schon nicht unzufrieden, würde Stand jetzt wahrscheinlich das auch unterschreiben, so, weil einfach viel zu viel unklar ist. DFB-Pokal, ich beantworte die Frage mal so: Ich freue mich auf das eine Spiel im Jahr, mehr wird es da auch nicht geben. Ja, und in Bielefeld, also da gehe ich heute jede Wette ein, da holen wir keinen Blumentopf. Und dann stehen wir wieder da. Mit gesenkten Köpfen gucken in die Kurve die Spieler und fragen, ja, wir wissen nicht, wie es so weit kommen konnte. Und ich sage ja, ich weiß es ganz genau, weil ihr halt wieder 80% verschlafen habt. Ich kenne meinen Verein doch, ihr kennt ihn doch auch. Also wenn ihr der Meinung seid, dass wir in Bielefeld in der ersten Runde bei 40 Grad weiterkommen,
Ganz kurz mal kurz eine Anekdote zur ersten Runde DFB-Pokal. Bitte Sepp, bitte Torben, verbessert mich. Aber in den letzten 10 bis 15, ich sage sogar 20 Jahren, erste Runde DFB-Pokal, da hat doch Werder nur ein einziges Mal mit Atlas Delmenhorst, das Spiel damals im Weserstadion, und da war ich sogar live im Weserstadion, mal einen Fünftligisten gekriegt. Aber sonst, ich will jetzt nicht von Losbech sprechen. Versteh mich nicht falsch, du musst immer gegen Zweitligist und gegen Drittligist gewinnen. Aber in den letzten Jahren haben wir doch außer das eine Mal nie einen Fünft- oder Sechstligist im DFB-Pokal gekriegt. Wir haben immer Viktoria Köln, Drittligist, Saarbrücken, Drittligist, Energie Cottbus, Viertligist und so weiter. Ist doch so, ne? Also nochmal, ich möchte nicht mal Losbech sprechen. Aber warum haben andere Vereine das Glück, dass sie gegen solche Vereine spielen und Werder Bremen nie?
Ist schon so, finde ich auch, dass wir sehr, sehr oft Drittligisten bekommen oder jetzt sogar einen Zweitligisten. Aber wir haben auch eine Saison, ich glaube, ich weiß nicht, heißen die Weiche Flensburg? Das war, glaube ich, 2007 oder 2008. Die haben wir
Okay.
mal in der ersten Runde und das war ein ganz wildes Spiel. Ich glaube, das ist 3 zu 6 oder so ausgegangen. Ich meine sogar, da hat Hugo Almeida 3 Tore gemacht. Also, das ist so ganz viel Halbwissen jetzt, aber wir haben mal da so ein ganz, ganz wildes Spiel gegen nur einen Fünftligisten oder so gehabt.
Okay.
Aber ansonsten, ja, ich würde es mir auch mal wünschen, einfach auf irgendeinem so Dorfplatz auswärts 4-0 gewinnen und gut ist.
Genau.
Aber es soll nicht sein.
Finde ich halt nur komisch. Also, das ist schon irgendwie, ich würde schon fast sagen, suspekt, drücke ich jetzt mal so aus, weil das wäre dann nie irgendwie ein Fünft- oder Sechstligist in der ersten Runde kriegt. Finde ich schon komisch.
Also, ich habe mal ganz schnell geguckt. 19, also 2019, 2020 war das mit Atlas Delmenhorst. Und danach
Genau.
hattet ihr, glaube ich, genau das. Wir hatten Jena mal, aber die waren auch Regionalligist, meine ich. Cottbus war
Ja.
dann dritte Liga oder vierte Liga.
Genau.
Osnabrück war, glaube ich, dritte Liga. Viktoria Köln, dritte Liga. Also, da geht schon einige Jahre zurück. Ja, und das ist gefühlt auf
Ja,
jeden
finde
Fall
ich,
so.
wie gesagt, das ist schon irgendwie, wie der Torben schon gerade gesagt hat, warum nicht auf dem Dorf irgendwie bei so einem Fünftligisten mal, ne, locker flockig mal eine Runde weiterkommen.
Pass
Nein,
auf,
wir
ja,
kriegen dann
ich
Hilfe.
habe es herausgefunden.
Ja?
DFB-Pokal 2008, 2009.
Ja?
Bei Eintracht Nordhorn.
Okay.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jemand von euch das Ergebnis errät. Bei Eintracht Nordhorn.
Ich weiß, es war ich relativ sicher, weil da sind wir ja Pokalsieger geworden, 2008, 2009. Und ich meine, wir hätten in Nordhorn 9 zu 1 oder 9 zu 2 gewonnen.
8 zu
9
1. 9 zu 3.
zu 3, okay. Ja.
Ja,
Okay.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und Hugo Almeida mit 3 Toren. Rosenberg
Ja,
auch. 4 Tore sogar.
aber genau diesen Gegner, das meinte ich ja damit, genau diesen Gegner kriegen wir ja nicht mehr zugelost. Es sind zwei Zweitligisten im Topf, die gerade aufgestiegen sind mit Dynamo Dresden. Erste Los Dynamo Dresden, was aus diesem Topf gezogen wird. Zweite Los Arminia Bielefeld, was aus diesem Topf gezogen wird. Und wer kommt? Werder Bremen. Also, machen Haken dran.
Und wer hat es gezogen? Ein Hamburger.
Ein Hamburger, genau so. Der schnell weglaufen muss,
Wahnsinnig.
der die 100 Meter in 9,99 läuft. So nämlich. Also, weiß Bescheid.
Ist auch gut, dass der so schnell ist, weil du wolltest dem wahrscheinlich direkt hinterher rennen.
Ja, hatte ich ja keine Chance. Der ist mir schon die ersten 2 Meter weggelaufen, auf jeden Fall.
Ja, ich gucke gerade mal nach. Wir hatten jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, wir hatten einen Oberligisten mit Sonnenhof Groß-Asbach. Die sind dann schon immer mal auch abgestiegen. Ich glaube, die waren mal besser. Dann hatten wir noch einen mit
Mit Artisten
FV
hatten wir mal,
Engers.
ne?
FV Engers aus dem Saarland, der Pfalz und Saarland aus der Ecke. RSV Eintracht. Genau,
War das denn?
Selmo. Boah, haben wir Pirmasens haben wir auch. Also waren doch einige dabei. Habt ihr recht. Also 5 Stück Oberliga. Also hätte man auch ein bisschen Losglück haben können.
Ah, ich doch.
Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier schon mal meine letzte Wortmeldung. Dann will ich aber vom Scoop auch nochmal einen Tipp haben für die Saison. Ich sage, wir schaffen es im DFB-Pokal ins Viertelfinale. Also ich bin da guter Dinge, dass Bielefeld jetzt nicht mehr so stark ist diese Saison oder kommende Saison. Im Endeffekt ist er ja noch aktuelle Saison bis 30.06. Und wir werden in der Bundesliga Platz 10 bis 12 erreichen, etwas weniger Punkte haben. Ich hoffe aber, dass etwas jüngere Spieler einfach ein bisschen mehr Spielanteile bekommen, also dass wir einfach mal ein, zwei neue Gesichter sehen und dass uns auch gerade die schon im Kader sind, wie zum Beispiel Keke Topp, auch einfach nochmal vielleicht die nächsten Schritte machen. Von mir aus auch Skelly Albero, wer auch immer, aber dass man einfach ein bisschen was sieht. Auch gerne, ich würde auch gerne mal Malatini nochmal sehen, den ich eigentlich gar nicht jetzt so schlimm empfand. Der wurde so weggeworfen nach dem Bielefeld aus. Fand ich jetzt auch mal so ein Thema. Nicht so wirklich fein, aber das würde mich jetzt mal freuen, weil ich gehe da mit. Von mir ist es okay, weil ich glaube, nach vorne wäre es halt schön, wenn wir da mal rankommen, aber ich komme auch damit leben, dass wir erstmal ein paar Millionen generieren, um mal das Stadion abzubezahlen. Von mir aus können wir auch nochmal 5 Jahre Zehnter werden und wir können damit erstmal ein bisschen was an Geld aufhäufen, indem wir hier und da mal einen Spieler verkaufen. Das wäre auch sehr erfolgreich. Von daher, Torben, danke für den ganzen Talk hier. War schon wieder über 90 Minuten. Plus natürlich noch vorher auch das Ganze. Also wieder eine lange Sache. Hoffe, ihr hattet viel Spaß. Der Scoop macht keinen Rausschmeißer, sondern der Torben macht den Rausschmeißer. Also Torben noch, wir freuen uns dann auf die Phase wahrscheinlich nach dem Transfermarkt, dass wir da nochmal drüber reden. Danke, dass du wieder dabei warst. Scoop, auch noch dein Tipp und dann kannst du an Torben übergeben. Ciao,
Ich
ciao.
hoffe, dass der Torben in nächster Zeit mehr Zeit haben wird, weil was du schon wieder von dir gibst, Sepp, dass wir in Bielefeld weiterkommen. Da siehst du ja, dass du überhaupt gar keine Ahnung vom Fußball hast, auf jeden Fall. Der Torben hat es gesagt, es werden 50 Grad da sein. Bielefelder allem ausverkauft. Bielefeld schon 2 Saisonspiele in der zweiten Liga. Wir kennen alle unseren Verein Werder Bremen. Also, Torben, bitte, sieh zu, dass du mehr Zeit bald haben wirst, damit wir den Mist nicht mehr vom Sepp anhören muss, auf jeden Fall. Und zur Saison, weiß ich nicht, Platz 8 bis 12 würde ich mir wünschen, aber wie gesagt, nochmal, es fehlen die Neuzugänge. Wer wird noch verkauft? Wer kommt noch? 8 bis 12, solide Saison ohne Abstiegskampf. Das wäre schon super für die erste Saison bei Horst Steffen. Tom, vielen Dank nochmal, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. 90 Minuten wie ein Fußballspiel haben wir wieder bei unseren Lieblingsvereinen geredet. Es macht immer wieder Spaß. Ich hoffe, dir macht es auch Spaß. Und die Diskussion entfachen nehmen, aber so muss es auch sein. Und ich finde es auch hier immer gut, dass wir drei nicht immer die gleiche Meinung sind, die gleiche Meinung haben. Packt das ja auch das Gute, dass hoffentlich sehen das die User genauso. Also es ist immer eine Diskussion auf einem guten Niveau, auf einem hohen Niveau und man muss nicht immer der gleichen Meinung sein. Aber bei einem sind wir der gleichen Meinung. Wir lieben alle unseren Verein, also lebenslang Grün-Weiß. Torben, dir gehören die letzten Worte.
Da kann ich mich ja nur anschließen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat wieder sehr viel Freude auch auf die neue Saison schon wieder gemacht. Vielleicht klappt es ja, dass wir vor der Saison uns nochmal austauschen können. Dann auch mit dem Wissen, wie die Vorbereitung war, wie die Neuzugänge aussehen, was es für Neuzugänge gibt, wie das System aussieht, würde mich wahnsinnig interessieren. Und dann ist, glaube ich, auch so eine Tendenz, so eine Meinung zur neuen Saison schon deutlich deutlich besser zu tätigen. Aber ja, schauen wir mal, was kommt. Wir sind optimistisch und wenn der Sepp hier recht hat, dass wir in die zweite Runde kommen, dann kriegt er ab sofort so ein Krönchen hier oben drauf. Und wir zwei kriegen einfach so einen schwarzen Balken der Schande hier hin, dass man uns Idioten dann nicht mehr sieht. Insofern würde mich freuen, wenn das so eintrifft. Aber wir schauen mal. In dem Sinne, danke euch, dass ich da sein durfte. Danke allen, die da auch zuschauen. Like das, kommentiert, unterstützt hier die beiden. Die machen so einen tollen Job und macht immer wieder Freude, mit euch zusammen sich auszutauschen. Und in Zukunft gerne weiter so. Liebe Grüße und alles Gute euch.
Danke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Strand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.